Captain, Captain! Ein Klassiker der Filmgeschichte voraus! Es ist... Das Boot!
Na, Männer. Herzlich willkommen bei der 6. Ausgabe, wenn wir jetzt schon in der richtigen Zählung sind. Der Klassiker der Filmgeschichte. Ich begrüße meine Bootsoffiziere. Zum einen den Erik. Hallo, Erik.
Ahoi.
Und den Patrick.
Ahoi, Herr Kaloi.
Genau. Also, ihr merkt schon, wir sind richtig im Bootsfieber drin, denn wir besprechen heute den Film Das Boot von Wolfgang Petersen aus dem Jahre 1981. Und ich sag mal so, das ist einer der unstrittigeren Filme, wenn es um die Definition geht, ob das ein Klassiker der Filmgeschichte ist. Also wir hatten ja schon irgendwie Zurück in die Zukunft oder täglich grüßt das Murmeltier, wo man sich jetzt durchaus streiten könnte, ob das wirklich ein Klassiker der Filmgeschichte ist. Aber ich sag mal, Das Boot hat auch so viel an neuen Maßstäben gesetzt, dass wir uns da nicht groß mit anderen Filmexperten streiten müssen. Worum geht's in Das Boot? Das Boot ist nach einer Romanvorlage von
Lothar Günther Buchheim.
Genau, Lothar Günther Buchheim, der selbst Kriegsberichterstatter war, also wie auch der Leutnant Werner. Und der verarbeitet in diesem Roman seine Erlebnisse auf der U-96. Und Wolfgang Petersen hat das dann verfilmt. Und es geht um ein U-Boot im Zweiten Weltkrieg im Jahre 1941. Also zu dem Zeitpunkt, wo die Hochphase von Nazi-Deutschland war. Also an dem Punkt, wo es dann quasi umgeschlagen ist, sodass die Alliierten die Nazis zurückgedrängt haben. Und man merkt auch schon langsam, die Deutschen verlieren die Hoheit, oder es wird am Anfang auch gesagt, die Deutschen verlieren die Hoheit über die Atlantikschlacht zwischen vor allem England und Deutschland. Und es geht um die Feindfahrt, so nennt man das nämlich, wenn ein U-Boot dann wirklich auf Kriegsfahrt geht und versucht, die Konvois der Engländer mit Versorgung und Kriegsschiffen zu torpedieren. Und ja, wir begleiten einfach diese Mannschaft, wie sie aus Saint-Nazaire ausläuft und dann mehrere Monate auf hoher See ist und dann sich am Schluss durch die Menge von Gibraltar kämpfen muss, um dann in Italien anzukommen, nur um dort dann von einem Bombenhagel zerstört zu werden. Und wir verbringen den Großteil halt in diesem Schiff. Und sind ganz eng mit der Mannschaft, erleben wir dann, wie sie sich jagen lassen und andere Boote jagen, wie sie versuchen, Konvois anzugreifen und auch immer verzweifelt sind, wenn sie dann also ganze Zeit nur rumsitzen und es halt Wochen und Tage lang nichts zu tun gibt. Und lernen halt auch diese Menschen kennen. Es geht halt vor allem um das Leben auf diesem Boot. Ja, womit fangen wir an? Vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an. Wie steht ihr denn zu Kriegsfilmen? Also, welche anderen Kriegsfilme habt ihr denn, bevor wir direkt auch zu Das Boot kommen, welche anderen Kriegsfilme kennt ihr denn so?
Also ich gar nicht so viele, aber ich habe dieses Jahr einen gesehen, wo ich direkt sage, dass das für mich das Thema sehr gut auf den Kopf getroffen hat. Das war Full Metal Jacket. Ja, und jetzt halt dann noch Das Boot. Also ich finde, die greifen die Thematik sehr gut auf. Auch mit von wegen den unschönen Dingen, die da auch zum Teil zutage treten, worüber wir auch noch diskutieren werden, wahrscheinlich mit dem Frachter, den sie dann noch angreifen und was da noch los ist bei dem Frachter.
Ja. Patrick?
Ja, ich würde mal sagen, ich kenne so die Standard-Dinger, also die Klassiker sozusagen, Apocalypse Now, Full Metal Jacket, Der schmale Grat fällt mir da noch ein, natürlich dieser Soldat James Ryan, Die Brücke fällt mir noch ein. Im Westen nichts Neues. MASH, also so die Standardgeschichten. Wobei ich jetzt sagen muss, dass es nicht irgendwie mein Lieblingsgenre ist. Aber es bietet natürlich eine Menge Stoff, da interessante Filme draus zu machen. Von daher bin ich dem jetzt auch nicht so abgeneigt gegenüber.
Der Film ist mir hauptsächlich wegen was anderem aufgefallen. Und zwar, das hatten wir jetzt schon öfter bei den Kulturpessimisten, und zwar von wegen, ja, deutsche Filme und deutsche Serien, und eigentlich merkt man das schon, dass das alles aus Deutschland kommt. Das hatte ich bei dem Film aber überhaupt nicht, außer von der Sprache her. Vom gesamten Look and Feel kam mir das jetzt nicht so wie so ein standarddeutscher Film rüber.
Es ist ja auch kein standarddeutscher Film. Du hast schon recht, also natürlich, es geht um deutsche Geschichte, um den Zweiten Weltkrieg. Das können die Deutschen irgendwie besonders gut. Und es ist auch einer der teuersten deutschen Filme. Oder es war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt einer der teuersten deutschen Filme, der je gemacht wurde. Hat 32 Millionen D-Mark gekostet. Und ist bis heute immer noch eine ziemlich teure und aufwendige Produktion gewesen. Und also war auch ursprünglich nur mit 20 Millionen D-Mark veranschlagt, und sie mussten dann noch irgendwie durch Filmförderung und durch jede Menge Unterstützung 12 Millionen D-Mark zusammenkratzen, sonst wäre der Film beinahe ja pleite gegangen und wäre nie entstanden oder nicht in dieser Form, in der wir sie jetzt haben. Und also viele sagen auch, es ist einer der besten deutschen Filme, der je gemacht wurde. Wo ich sage, ja, auf jeden Fall im Nachkriegsdeutschland ist das einer der wichtigsten Filme. Und man merkt ja auch an den Schauspielern, die dort mitspielen. Also das sind ganz viele Namen, die man heute einfach so kennt, weil die etablierte Schauspieler sind. Also wir haben Herbert Grönemeyer, also ist kein Schauspieler, aber kennt man. Herbert Grönemeyer, Martin Semmelrogge, Uwe Ochsenknecht, Jan Fedder, kennt man aus dem Großstadtrevier wahrscheinlich. Der Captain, der Kommandant, Jürgen Prochnow. Und dann noch
Ralf genau. Richter, oder?
Was?
Ralf Richter.
Genau, Ralf Martin. Richter, der sagt mir jetzt persönlich nichts, aber wenn ihr das sagt.
Auf jeden Fall. Martin Semmelrogge.
Ja, Sky Dumont.
Richtig, Heinz Hönig.
Ja, also einfach Schauspieler, die auch durch diesen Film den Sprung vom Theater in den Film geschafft haben.
Richtig. Ich glaube auch.
Aber bis wen hat denn der Dumont gespielt?
Das Leutnant Müller, ich habe den auch im Film nicht erkannt, aber steht hier.
Doch als sie da das erste Mal in dem spanischen Hafen ankommen, quasi dieser erste Zwischenstopp,
ja,
als der Kaloy sozusagen den Herbert Grönemeyer und seinen Unteroffizier loswerden will, also quasi nach Hause schicken möchte, da werden die ja empfangen von ein paar Kollegen, und da ist der Sky Dumont mit dabei. Ja. Ziemlich schwer zu erkennen, weil er halt noch relativ jung war. Ne?
Ja, Sky Dumont hat halt wahrscheinlich noch nicht diese Silbermähne gehabt, die er jetzt hat.
Ich glaube auch. Das Ding ist auch, bis auf Otto Sander und Jürgen Prochnow, der Rest sozusagen war nur irgendwie im Theater als Schauspieler bekannt sozusagen. Ich glaube, nur Otto Sander und Jürgen Prochnow waren da schon länger im Filmgeschäft. Naja, so wie du schon sagtest, war das schon ein Sprungbrett für den Rest.
Ja. Jürgen Prochnow war davor auch schon im anderen Wolfgang Petersen-Film zu sehen, als Hauptcharakter, nämlich in Die Konsequenz, was ein Skandalfilm war tatsächlich, weil es dort um Homosexualität ging. Und Homosexualität im Jahre 1977 in Deutschland war doch noch ein sehr kontroverses Thema. So kontrovers, dass der Bayerische Rundfunk hat den Film ausgestrahlt, aber einfach nach der Hälfte abgeschaltet. Also die haben gesagt, okay, wir zeigen den, und dann hat irgendjemand entschieden, während der Film lief im Fernsehen, den können wir nicht so weiter zeigen, und haben den ausgemacht. Und es ist einfach ein Mammutwerk an deutschen Filmen, auch wenn man sich das Making-of anschaut. Habt ihr euch die Blu-ray gekauft, oder wie habt ihr den Film geschaut?
Ich habe ihn auf iTunes ausgeliehen. Also vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass wir hatten es ja im Blogpost erwähnt, aber dass wir eben über den Director's Cut sprechen oder genau, uns den angeschaut hatten. Die ursprüngliche Kinoversion mit ein paar weiteren Fernsehszenen. Und ich hatte mir den Film auf iTunes ausgeliehen.
Okay. Erik?
Aber ja, ohne diese extra Geschichten.
Ich habe ihn mir auch auf iTunes ausgeliehen, aber ich glaube, die Extras sind doch auch dabei, oder? iTunes Extra ist doch, wenn es eins gibt, immer dabei.
Ich glaube, nur wenn du ihn kaufst, oder? Beim Ausleihen auch, das weiß ich jetzt gar nicht.
Also bei mir, ich habe den im iTunes drin und Moment. Genau, hier das Boot. Da ist ein iTunes. Ne, warte, da war ein. Ja, genau, da war im Shop zu sehen, der iTunes Extra Button, aber wenn man den leiht, dann ist es wahrscheinlich nicht dabei.
Ich glaube nur bei der Kaufversion, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Okay. Ja, also ich habe mir die Blu-ray gekauft, weil, also ich bin ja generell nicht so ein Freund von drehendem Plastik, aber bei so einem Film hat sich das dann doch schon gelohnt. Und da ist ein einstündiges Making-of oder einfach so eine Dokumentation dabei, die irgendwann mal fürs Fernsehen gedreht wurde.
Aha.
Und da zeigen sie auch, also da, sie haben drei verschiedene Modelle von diesem U-Boot gebaut. Das kleinste ist 6 Meter lang. Und das größte ist quasi von außen 1:1. Das sind diese Szenen, die dann beim Auslaufen und Einlaufen gedreht wurden. Das ist quasi die Oberseite des U-Bootes mit einem Stahlgerüst darunter und halt irgendwie Schaumstoff-Schwimmtanks. Und die mussten sie auch mehrfach bauen, weil die bei den Dreharbeiten immer wieder kaputt gegangen sind oder einfach kaputt gemacht worden durch einfach die Dreharbeiten. Und das ist auch, was einen Großteil des Budgets verschlungen hat, dieser 32 Millionen D-Mark. Sind einfach diese Modelle und man hatte einfach keine Computertechnik zu dem Zeitpunkt, musste halt alles neu bauen, also gerade auch der Schluss, wo diese Flieger angreifen, das würde man heute ohne nachzudenken im Computer machen und da haben sie echte Sturzflieger da drüber fliegen lassen, über die Szenerie.
Und krass.
Das war schon auch diese Explosion, das war ja alles echt, das muss man sich ja auch heute mal vorstellen. Und das war ein Mammutwerk.
Was ich lustig fand, da gab es ja dieses, du hast ja gesagt, da gab es irgendwie mehrere Modelle. Da gab es irgendwie so ein 10-Meter-Ding. Das sieht man dann, glaube ich, auch so quasi zur Hälfte aus dem Wasser rausragen und eben mit den Leuten da aus der Luke spiegelnd. Und da sollen sie angeblich Barbie- bzw. Ken-Puppen verwendet haben. Mhm. Zur Darstellung der Schauspieler. Ziemlich lustig.
Ja, und sie haben also, es gibt auch so 1:1 Modelle der Brücke, also dieses Turms, wo dann, ich finde es immer so lustig, sie sehen aus wie so Muppets, die sie dann rausschauen aus diesem Turm und dann sich immer ducken, wenn der nächste Brecher kommt.
Ja, genau.
Und dieses Making-of, das kann man sich mal anschauen, wenn man das gibt, bestimmt auf YouTube irgendwo. Mhm. Da stehen halt wirklich da in diesem Regen und es sind halt noch richtige Regenmaschinen und auch dieser Innenraum, den haben sie ja komplett nachgebaut und auf eine Wippe gestellt, sodass sie den bewegen konnten. Das waren technische Effekte, die man heute so nie machen würde. Da würde man lieber irgendwie diese mehrere Millionen Dollar in Computertechnik stecken.
Ja, ja.
Und es wird wahrscheinlich genauso aussehen, aber dadurch ist dieser Film total gut gealtert, finde ich. Also den kann man heute noch ohne Bedenken schauen. Und man merkt halt auch noch ganz selten, man weiß jetzt ganz selten, okay, das ist jetzt ein Modell oder also man denkt es sich, aber so erkennen tut man das ja nicht.
Nee, gar nicht. Zumal ja auch einiges sozusagen nachgebaut wurde, wie du schon gesagt hast, also 1:1 sozusagen. Das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Film bin ich, als wir mit der Schule in die Bavaria Filmstudios gereist sind. Also da hatten wir da so eine Führung, einen Ausflug. Und da durfte ich unter anderem auch eben, da gab es so einen kleinen Abschnitt, in den man rein konnte sozusagen in das Boot. Und bevor ich eben den Film gesehen hatte damals, also war ich noch relativ jung, habe ich eben das Boot von innen gesehen sozusagen oder Teile zumindest davon. Und daraufhin habe ich mich eben mehr für diesen Film interessiert und den dann im Nachhinein angeschaut. Und so wie du schon sagtest, also zum einen klar diese Modellgeschichten, aber auch Teile wirklich, also wirkliches U-Boot sozusagen oder Abschnitte davon. Naja, relativ zeitlos.
Ja. Also so hat es bei mir auch angefangen. Ich war mal mit meinen Eltern in Bavaria Filmstudios und also zu dem Zeitpunkt hat mir das Boot halt noch nichts gesagt und ich wäre wahrscheinlich heute viel beeindruckter von diesem Modell gewesen, als ich es damals war. Damals haben mich hier Asterix und Obelix und Traumschiff Surprise mehr interessiert. Was man der
Buchuhr fand ich damals viel cooler.
Ja, ja, das auch. Also das war dann für mich wesentlich interessanter als dieses komische U-Boot, was da rumsteht. Ja,
richtig.
Und ja, also es ist, ich habe den jetzt vor ein paar Monaten das erste Mal gesehen und jetzt hast du ihn ja vorgeschlagen und dann habe ich ihn mir jetzt noch mal ein zweites Mal innerhalb von relativ kurzer Zeit angeschaut.
Okay.
Und ich bin ja ein großer Fan von U-Boot-Filmen. Das ist ja so diese, also es ist ein Kriegsfilm, aber so Unterkategorie U-Boot-Filme, wo es ja auch einige gibt. Also berühmt ist wahrscheinlich Jagd auf Roter Oktober. Mit Sean Connery in der Hauptrolle als russischer U-Boot-Kapitän, wo ich es sehr lustig finde, russischer U-Boot-Kapitän mit schottischem Akzent.
Ja, ist nicht schlecht.
I'm gonna read my books. Und das wäre beinahe beim Boot auch passiert. Denn zuerst wollten die Bavaria Filmstudios einen Hollywood-Film aus das Boot machen und hatten es geplant, mit amerikanischen Schauspielern zu drehen. Und dann, da haben es nämlich dem Buchautor, wie hieß er jetzt nochmal? Du weißt den Namen auswendig.
Du meinst von das Boot?
Ja.
Lothar Günther Buchheim.
Genau, Lothar Günther Buchheim hat da interveniert, hat gesagt, also das Drehbuch, was dieser Hollywood-Drehbuchautor geschrieben hat, das kann ich nicht so zulassen, dass da mein Roman so verschandelt wird. Und dann hat er ein eigenes Drehbuch geschrieben, was am Schluss 600 Seiten lang war. Also im Grunde nochmal einen neuen Roman geschrieben.
Mhm.
Und dann hat Wolfgang Petersen dieses Drehbuch genommen und das nochmal selber geschrieben. Also im Grunde hat dann Wolfgang Petersen am Schluss das Drehbuch selber geschrieben und das dann auch selber verfilmt. Also müsste man sagen, nach einer Romanvorlage von Wolfgang Petersen.
Mhm.
Weil, und das hat dem, ach, wie heißt der nochmal? Den Namen kann ich mir auf irgendeinem Grund nicht mehr.
Buchheim.
Ja. So, ich rufe mal Wikipedia-Seite auf.
Das Buch von
Buchheim. Lothar Günther Buchheim, genau. Ja. Und die haben sich ja dann zerstritten, Wolfgang Petersen und Buchheim. Okay. Weil auch Buchheim auch die Vorlage von Petersen nicht gefallen hat. Und dann gab es halt einen riesen Krach zwischen den beiden und Buchheim hat den Petersen irgendwie mit Telefonanrufen terrorisiert und die waren sich danach nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Aber auch Herbert Grönemeyer hat dann im Nachhinein zu Petersen gehalten, hat auch gesagt, also Buchheims Vorlage, da hat er so getan, als wäre er von Anfang an gegen die Nazis gewesen. Also so kein Prozess, kein Erkenntnisprozess drin gab, sondern von so getan, als wäre von Anfang an, ja, ich war schon immer dagegen.
Mm-mm, verstehe.
Und in Petersens Version merkt man ja richtig den Wandel, den die Besatzung hat von, also gerade die Jungen von euphorisch, dass sie jetzt endlich in den Krieg ziehen dürfen. Und dann dieser Wandel zu diesen gezeichneten Männern, die dann am Schluss wissen, was richtiger Krieg bedeutet.
Vor allem auch diese kritischen Zwischenbemerkungen vom Kaloi ab und zu, ne? Hat genau. Man ja auch irgendwie, was er sagt.
Ja, aber ich würde mal sagen, wir machen das jetzt ein bisschen strukturiert und fangen mal mit der ersten Szene an,
ja. Die
ja schon was Besonderes ist. Das ist diese Feierszene in dieser in diesem französischen, ja, was ist es, Konzertballsaal, ein Hotel.
Bordellbar, es wird immer so.
Ja, sie rufen manchmal Ruhe im Puff. Aber ich glaube, das ist mehr so ein Ausspruch. Also es ist einfach so ein Restaurant, so eine Tanzbar ist das. Und man sieht die Besatzung, also man sieht erstmal, wie sie hinfahren und schon von betrunkenen Matrosen begrüßt werden, die aufs Auto pinkeln. Und der Kaloin, also der Herr Kaloi, Kaloi heißt Captain Leutnant, oder?
Ja, Kapitän Leutnant,
der kennt auch schon und sagt, ja, ist nicht so schlimm, das ist hier irgendwie Tradition. Und dann kommen sie halt in diese Bar und feiern den, also am nächsten Tag wird dann halt ausgelaufen und sie feiern ihren Abschied und man merkt halt schon, es gibt die Jungen, die euphorisch sind und es gibt die Alten, die trinken, weil sie so irgendwie schon wissen, was auf sie zukommt. Es gibt dann diesen erfahrenen Veteranen, der irgendwie gerade das Ritterkreuz verliehen hat, also eine sehr hohe Auszeichnung in Nazi-Deutschland oder in der Kriegsmarine. Und der ist halt richtig fertig. Der ist schon von Anfang an betrunken und man sagt auch irgendwie, einer sagt auch schon, ja, der ist jetzt irgendwie Ritterkreuzträger, also immer betrunken.
Ja.
Und man merkt halt, da sind schon viele schon von Anfang an desillusioniert.
Soll übrigens wirklich betrunken gewesen sein in der Szene, ne, Otto Sander?
War das Otto Sander?
Ich glaube ja, oder?
Otto Sander war doch der Chef von dieser Handelsmarine, die sie dann in hier Otto Sander Captain, genau, stimmt, genau, das war der. Also der soll wirklich betrunken sein, das kann ich mir vorstellen.
Ja, habe ich so mehrmals lesen dürfen. Also kann man sich schon gut vorstellen, ne? Also nimmt man ihm zumindest ab.
Ja. Und ja, sie feiern dann und dann bricht auch diese Szene relativ abrupt ab. Hm. Also es endet dann damit, dass der Captain Thompson heißt der, irgendwie in der Toilette zusammenbricht und in seiner eigenen Kotze liegt. Und der Herr Kaloi zusammen mit Lieutenant Werner, also Herbert Grönemeyer, ihn irgendwie rausträgt. Und diese Schlussszene, wo dann Herbert Grönemeyer völlig betrunken in dieser Toilette hängt. Und dann gibt es diesen harten Schnitt und wir sind in dem U-Boot-Bunker, wo die verschiedenen U-Boote gerade hergerichtet werden. Und ich finde, das ist schon sehr eindrucksvoll, dass man von dieser ausgelassenen, wirklich schon exzessiven Feierszene zu diesem knallharten Schnitt, okay, nächster Morgen, dieser U-Boot-Bunker, alle sind beschäftigt, auch alle sind sehr frisch, also irgendwie merkt man ihnen die Feierei nicht so wirklich an. Und ist auch so ein bisschen Aufbruchsstimmung. Also ich fühle mich da auch immer sehr motiviert und euphorisch. Jetzt geht's endlich los und wir sehen das U-Boot zum ersten Mal. Also den Protagonisten im Grunde dieses Filmes. Also der Film heißt Das Boot und ich würde sagen, dass das Boot an sich der wichtigste Protagonist in diesem Film ist, neben den menschlichen Schauspielern. Weil es im Grunde die ganze Zeit nur darum geht, wie dieses Boot funktioniert. Und alle Menschen drumherum sind nur dazu da, dieses Boot am Laufen zu halten.
Hm. Mhm. Ja, sieht man ganz schön, so wie du schon gesagt hast, so die einzelnen Bereiche, die da aufgeteilt sind, beziehungsweise die einzelnen Aufgaben und wie das dann alles so wie eine große Maschine, wie Zahnräder ineinander greift. Schon schön dargestellt auf jeden Fall.
Wie das in dem Boot da alles doch zum Laufen gebracht wird und am Funktionieren auch von den Menschen her gehalten wird, obwohl das ja auch diese klaustrophobische Enge da unten gibt. Das finde ich, haben sie auch sehr gut eingefangen.
Ja.
Wie sie dann schon in dem ersten Shot quasi in dem Boot, wo man dem Werner so durchs ganze Boot folgt, wo man sieht, ja, da hängt das Fleisch von der Decke und da laufen Leute in Reihereien ganz eng aneinander vorbei und am krassesten finde ich ja die Antriebswerke da hinten drin.
Ja, der Motor. Ja, also dieser erste Shot, wo der Lieutenant Werner durchs Schiff geführt wird, das ist auch sehr gut gemacht. Auch dieser Zusammenspiel von, okay, das ist hier ein Kriegsschiff. Aber auf der anderen Seite liegen da die Würste hängen von der Decke und die Salatkisten liegen rum.
Und wird jeder Millimeter genutzt halt, ne?
Ja, und ich finde, das macht dieser Film auch sehr gut, also auch dieses Leben auf dem Boot einfach zu zeigen. Ja. Dass da, obwohl das hier Militär ist, dass da einfach die Leute in ihren Kojen liegen und die haben da Fotos an den Wänden hängen und auch irgendwie dieses, okay, Übergang von Stahl und Maschinen zu Holztisch mit Tischdecke, wo dann die Leute drumherum sitzen. Also das ist auch wahrscheinlich sehr gut recherchiert. Also ich weiß jetzt nicht, wie das echte U-96 ausgesehen hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da sehr viel Zeit investiert wurde, einfach dieses U-Boot originalgetreu nachzubauen.
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Und ja, dann laufen sie aus und gibt's da schon eine Blaskapelle? Ja, ich glaube schon, oder?
Ja.
Ja, ich glaube ja.
Der spielt da Musiden.
Genau, Musiden zum Städel hinaus.
Ah, stimmt.
Natürlich passend für den Moment. Und es geht da so das erste Mal auf die hohe See hinaus. Dann kommt auch dieses Hauptthema, ich glaube, das zum ersten Mal kommt es dann, oder? Das kommt schon mal am Anfang, aber da sehen wir halt das U-Boot, wie es durch die Wellen bricht. Und es kommt dieses Hauptthema, was ich sehr beeindruckend finde. Die Filmmusik ist von Klaus Doldinger. Der ist eigentlich ein Jazzmusiker. aber hat dann für viele Wolfgang Petersen-Filme die Filmmusik gemacht. Also auch für Die Konsequenz schon und für den Tatort. Es gibt ja diesen berühmten Tatort, das Reifezeugnis von Wolfgang Petersen, was auch zu einem der besten Tatorte gehört. Mhm. Und da, glaube ich, zum ersten Mal haben sie zusammengearbeitet. Und dann hat er auch später für Die unendliche Geschichte dann noch die Filmmusik gemacht. Und gerade dieses Hauptthema, das gibt mir immer Gänsehaut, wenn ich das höre. Das hatten wir ja im Intro drin.
Sehr schön, ne?
Ja. Auch sehr melancholisch. Also auf der einen Seite sehr optimistisch, sehr, ja, so vorantreibend, aber auf der anderen Seite auch sehr melancholisch und traurig.
Durchaus. Vor allem bietet es irgendwie sehr viel Raum für im Rahmen unterschiedlicher Arrangements unterschiedliche Gefühle hervorzurufen. Also finde das schon sehr, sehr schön.
Ja. Ja, und dann, ich weiß gar nicht, ich kann diesen ganzen Teil, bis sie dann nach Vigo kommen, also nach Spanien, das ist irgendwie so eine lange Szene, wo es dann halt immer darum geht, okay, wir greifen Schiffe an, wir werden angegriffen.
Ja, zunächst ist halt eben der Punkt, dass den Leuten sozusagen langweilig wird, ne? Die Besatzung hat irgendwie Bock auf Action, da passiert nichts, kein Beschuss, kein Feindkontakt und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, so zunächst mal der Tenor, der da aufkommt,
ja.
Dass der Besatzung eben so, ja, Fahrt wird, langweilig wird. Und da wird so ein bisschen mehr dieser Leutnant Werner, also hier unser Herbert Grönemeyer, der Kriegsberichterstatter, ein bisschen näher sozusagen eingeführt, als sie den da so nicht wirklich ernst nehmen und den so ein bisschen hänseln. Und das ist so, glaube ich, so der erste Abschnitt, dass eben, ja, wie es halt oft so auch in den Kriegsfilmen gezeigt wird, dass die Leute oder die Soldaten halt Lust haben auf Feindkontakt und unbedingt irgendwie, ne, in den, ja, Krieg ziehen wollen, aber es passiert nichts und die warten und so weiter.
Ja, das finde ich auch interessant an der Erzählweise von dem Film, weil sowas hat man ja bei aktuellen Filmen auch eher sehr wenig nur noch, dass es so episodisch erzählt wird. Heute ist es ja eher so, es passiert A, um aus logischer Konsequenz daraus B und C und D aufzubauen.
Ja.
Und hier ist es ja aber eher so, dass du so einzelne Episoden hast. Man hat mal, dann wieder hat man mal eine halbe Stunde, wo wenig passiert, dann mal wieder einen kleinen Höhepunkt mit einer, ja, wo die Spannung mal hochgeht und dann geht's auch runter.
Ja. Und ich finde, es wird sich sehr viel Zeit genommen, oder man nimmt sich sehr viel Zeit für die Charakterzeichnung all dieser Besatzungsmitglieder.
Ja.
Also wir haben natürlich den Captain, Herr Kaloy, wie heißt er eigentlich im Film? Hat er eigentlich einen richtigen Namen?
Ich glaube, der hat keinen richtigen Namen. Ne?
Also es
der Alte oder der Herr Kaloy.
Genau, der Alte oder der Kommandant oder einfach Herr Kaloy. Wir haben seine Unteroffiziere, wo ich auch gar nicht irgendwie, also sie haben auch alle irgendwie keinen richtigen Namen, also hier auch bei der IMDb wird das irgendwie gezeigt.
Die meisten den Offiziere Lenker haben glaube ich noch, keinen Namen. Bitte?
Den Lenker haben wir glaube ich als einen,
genau,
der direkt unter ihm ist.
Ja, und die haben also, werden hier auch nur zweiter Leutnant, erster Leutnant, dann haben wir Kriechbaum, der Quartiermeister. Und dann halt auch nur so ganz, also irgendwie, Jan Fedder spielt Pilgrim, und das ist ja dieser, der sich immer ständig die Haare kämmt. Und
wer spielt eigentlich den Maschinisten?
Der heißt Johann, oder? Ich weiß gar nicht. Der ist aber auch sehr gut gewesen. Wird am Anfang als Johann das Gespenst vorgestellt. Und ist ja dann der dann in Mitte dieses Films auch diesen Koller bekommt und ausrastet und das Boot verlassen will. Und da finde ich, gibt es eine ganz starke Szene, ein bisschen später, wo er dann zum Captain kommt und so fragt, er sagt ja so, es tut mir leid, dass ich da so ausrast, und er so, ja, gibt's nichts zu entschuldigen. Du hast deinen Posten verlassen, du hast dir euch wieder meinen Befehl widersetzt, das ist unentschuldbar. Ich finde, das ist eine ganz starke Szene, auch von Jürgen Prochnow. Ja. Einfach dieses, er verlangt hier Loyalität von seinen Männern und dass das alles gut funktioniert, weil wenn da jemand ausrastet, dann laufen die halt Gefahr, dass die da alle untergehen. Und dann sagt er auch so, jetzt komme ich vors Kriegsgericht, weil das ist natürlich auch so eine Sache.
Davor haben sie halt alle Angst, ne?
Ja, also das, weil das kann ja bedeuten, dass man hingerichtet wird. Das ist ja genau, ganz richtig, knallhart. Ja. Und das wäre ja heute auch nur so, also nicht, dass man dann erschossen wird, aber solche Fälle würden wahrscheinlich heute auch immer noch vors Kriegsgericht kommen, wenn es jetzt so ganz schlimm wäre. Aber damals war... Was?
Befehlsverweigerung und irgendwie sowas.
Ja, das ist immer noch ein starkes Vergehen im Militär. Mhm. Aber damals war es halt wirklich, auch in dieser Nazi-Kultur, war das halt schon ein schlimmes Vergehen. Und da hat er dann natürlich verständlich Angst gehabt, dass er da hingerichtet wird deswegen.
Ja, ja. Zumal es ja, ich weiß nicht, jetzt greifen wir halt wahrscheinlich ein bisschen vorweg mit dieser Szene, aber... könnt ihr euch daran erinnern, der Kaloi holt ja auch kurz mal seine Pistole raus, um zu deeskalieren, oder weil er eben denkt, der hat jetzt komplett den Verstand verloren. Sprich, er hätte ihn sozusagen auch noch erschossen, wenn die Leute ihn ja nicht irgendwie weggedrängt hätten und gesagt haben, jetzt schaff den mal da weg.
Ja. Ja, und dann gibt's Martin Semmelrogge, wo ich sagen muss, das ist mein Lieblingscharakter in diesem Film, weil der ist so abgespaced und ja. Also so typisch auch Martin Semmelrogge mäßig, so wo er dann sitzt und den Schimmel vom Brot wegschneidet und sagt, Schimmel ist gesund, es ist ein edles Gewächs wie eine Art Hyazinthe. Und denkst du, was? Und dann gibt's noch eine andere Szene, die nur in diesem Director's Cut sogar drin ist, wo er dann, also sie essen die ganze Zeit Zitronen, was ich auch sehr cool finde, weil klar, man muss ja irgendwie seinen Vitamin C Haushalt hochhalten, gerade auf hoher See. Und er presst dann die Zitrone in ein Glas und füllt das dann mit Kondensmilch auf. Und wirklich alle anderen schauen ihn völlig entgeistert an. Und er sagt, ja, es ist ein U-Boot-Cocktail. Und trinkt das dann. Und das ist wirklich sowas, wo man sich überlegt, war das jetzt da reingeschrieben oder hat der Martin Semmelrogge einfach improvisiert? Weil das war schon, also der ist wirklich ein bisschen abgespaced.
Ziemlich abgespaced, auch dieses freakige Lächeln, Grinsen da ständig. Also
ja, auch immer so seine Kommentare, ja. wo man ganz merkt, der will jetzt nur den Herbert Grönemeyer da verrückt machen. Mhm. Wo man sagt, also die machen ja diesen ersten Test.
Ja.
Wo sie dann irgendwie auf 160 Meter runtersinken und man hört das Boot schon knacksen und knarren und und er dann so ja, und wenn das dann nicht mehr aushält, dann werden die alle zerquetscht. Und auch natürlich dieses ikonische Zitat hier, das muss das Boot abkönnen. Wo dann der Lenker sagt, okay, irgendwie bei 120 Meter ist Werftgarantie zu Ende. Und er sagt, nee, wir müssen tiefer. Und dann ganz am Schluss natürlich dann, wo sie dann auf dem Boden liegen und der Messer schon auf Anschlag ist, ja. Wo es auch eigentlich einen historischen Fehler gibt, weil im Grunde, also man sieht ja dann immer, wenn diese Nieten dann rausfliegen und dann wie so Gewehrkugeln durch das U-Boot schießen.
Ja.
Und eigentlich waren im Zweiten Weltkrieg die U-Boot-Körper schon gar nicht mehr genietet, sondern geschweißt.
Ah, okay.
Und dass man da diesen Rumpf oder dieses Gerüst genietet hat, das war nur im Ersten Weltkrieg so. Okay. Aber Wolfgang Petersen hat sich dafür bewusst entschieden, also er wusste das, aber er hat sich bewusst dazu entschieden, diesen Filmfehler zu machen, um halt diesen Effekt zu haben, dass man halt diese Nieten als Gewehrkugeln hat, weil das natürlich nochmal zusätzlich Spannung aufbaut.
Auf jeden Fall weitaus dramatischer, umherschießende Nieten zu haben, auf jeden Fall.
Ja, es ist erstaunlich, mit wie geringen Mitteln sie auskommen, um doch ja so ein beklemmendes Gefühl zu vermitteln. Und auch, ja, quasi, man fiebert trotzdem mit, obwohl man jetzt keine High-End-Effekte irgendwie hat. Also gerade wenn das Boot runtergeht und dann hört man es knarzen im Gebälk, und das kommt ja dann später nochmal öfter mit den Bombshells, die da abgeworfen werden, wo sie dann echt... Ja, wo man dann echt mitfiebert und wo man dann schon befürchten muss, dass das Boot auseinanderreißt.
Ja, also ich würde mal sagen, sie haben da sehr viele Effekte benutzt und wahrscheinlich auch sehr viele Mittel. Also irgendwie das ganze Boot auf einer Wippe nachgebaut und mehrere Modelle, aber du hast natürlich recht. Es ist doch sehr, sehr, wie sagt man, Also nicht so effektheischerisch eingesetzt, sondern alles hat seinen Zweck, alles hat seinen Sinn. Und es gibt auch immer so diese typische U-Boot-Szene, wenn dann die Mannschaft auf der Brücke steht und alle nur so horchen und auf irgendwelche Geräusche warten. Das ist so, in jedem U-Boot-Film kommt das irgendwie vor. Und das ist auch so ganz typisch für diese eine Klasse von Filmen, dass man da irgendwie, ohne irgendwas zu sehen oder irgendwie was andersweitig mitzukriegen, einfach nur auf die Geräusche achten, die halt das Boot von sich gibt und die Umgebung von sich gibt. Das ist sehr typisch für U-Boot-Filme. Und das ist auch für mich so die Faszination von U-Boot-Filmen, dass es immer so eine Art Jagd ist, dass man immer so wie so Jäger auf der Lauer liegt und dann in so wenigen Sekunden irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Also gerade die eine Szene, wo sie diesen Zerstörer angreifen wollen und dann verlieren sie ihn und dann taucht er hinter den Wellen auf einmal ganz nah bei ihnen auf. Und das ist schon, da ist man schon auch so ein bisschen selber mitgenommen und bekommt irgendwie so ganz schwitzige Hände, wenn man dann auf einmal da reagieren muss und abtauchen muss und dann sagt halt da ganz am Schluss so lapidar, ja, dann haben sie unser U-Boot-Rohr gesehen, da kann man jetzt auch nichts machen.
Richtig. Das ist so eine der, oder die Szene, die mich ja auch ziemlich beeindruckt hat, weil bis dahin, hatten wir es ja vorhin schon erwähnt, war es irgendwie, ja, die Besatzung hat sich gelangweilt und keine Action sozusagen stattgefunden. Und dann sehen sie eben diesen Zerstörer durch das Periskop und direkt vor ihnen, ne, irgendwie ja, unweit vor ihnen. Dann laden sie da eben ihre Torpedos ein und verschießen. Ich glaube, die schießen sogar Torpedos ab, ne? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist dieser Zerstörer auf einmal nicht mehr vor denen, so, sondern irgendwie kommt von rechts angefahren. Und das ist so ziemlich, ziemlich beeindruckend. Das finde ich auch echt gelungen. Und vor allem diese Wasserbomben, die dann abgelassen werden, ne? Also, das ist schon schön gemacht.
Ja, das waren ja ganz kleine eigentlich Knallkörper. Also so irgendwie so China-Böller, die sie dann in Zeitlupe gefilmt haben, sodass die größer wirken. Und ja, der ganze Film ist halt, er schafft es, eine sehr große Spannung aufzubauen. Ohne jetzt irgendwie, ja, es ist schon dramatisch, aber es ist nicht so gewollt dramatisch, sondern irgendwie so, ja, menschliches Schicksal und es stirbt ja auch irgendwie, also das ist ja auch verwunderlich, dass bis auf die Schlussszene ja niemand stirbt von dieser Besatzung, sondern alle, sie werden zwar verletzt, aber bis wirklich auf die letzte Szene sind ja dann alle noch am Leben. Und das ist ja bei anderen Kriegsfilmen, also irgendwie so Saving Private Ryan, da werden gleich am Anfang alle erschossen, irgendwie fast. Und auch bei hier Black Hawk Down, also stirbt er am Anfang immer, oder halt über diesen ganzen Film verteilt immer wieder Leute dieser Crew. Und hier ist es halt so, dass alle im Grunde bis zum Schluss überleben und dann herrscht, und das ist ja dieses Tragische dieses Films, und dann alle irgendwie kollektiv erschossen werden, als sie dann im Grunde schon am sicheren Land sind.
Es ist vermutlich vermeintlich geschafft hatten, ne? Erleichterung kommt auf und dann eben ja. Denkste.
Ja, dann was ich auch noch eine sehr starke Szene finde, wo sie dann in Vigo an Bord dieses Handelsschiffs sind und dann treffen halt diese abgearbeiteten Matrosen und U-Boot-Leute auf diese gestriegelten Handelsmarine-Captains und Besatzung. Und die sind jetzt irgendwie gespannt, dass sie irgendwie die tollen Kriegsgeschichten hören und leben da irgendwie. Und was ich auch ganz toll finde, wo er dann irgendwie sagt, ja, man darf sich das hier auch nicht so vorstellen, das Leben ist hier auch nicht so einfach. Ja, genau, und währenddessen nimmt er sich halt so Christstollen und beißt da rein. Und der Herr Kaloi, da schaut einfach nur vollkommen, also so diesen, wie nennt man diesen 1000-Meilen-Blick. Also die sagen ja fast nichts, während sie dann an Bord dieses Schiffes sind. Und ist auch nicht so, dass sie sich jetzt irgendwie groß aufs Essen stürzen wollen, sondern sie sind einfach nur fertig.
Ja, total fertig irgendwie. Was weiß ich, wie viele Wasserbombenattacken überlebt, gerade noch so, ne?
Und dann erzählt er, ja, also hier an Bord dieses Handelsschiffes in Spanien, was ja noch nicht mal irgendwie der Feind ist, sondern irgendwie auch so ein bisschen verbündet sind. Und der will mir wieder was erzählen, wie schwer doch das Leben sei.
Und es wird ja später noch mal deutlich, also wie gesagt, als sie da in Vigo ankommen, da will der Kaloy ja eben den Grünemeier, wie heißt er?
Lieutenant Werner.
Werner und eben seinen leitenden Ingenieur von Bord bringen, sozusagen.
Genau, weil ich glaube, die Frau von dem Ingenieur ist krank,
schwer krank. Richtig, richtig. Mhm. Und er hat halt eben schon diese Vorahnung, dass da was im Argen sein könnte. Das erfährt man halt erst später, ne? Das ist eben auch die Motivation sozusagen, warum er die beiden ja retten möchte. Und deshalb hat er auch immer natürlich diesen Blick da, ne? Weißt du, diesen, wie du es schon gesagt hast, 1000-Meilen-Blick, sehr, sehr ruhig und ja, überlegt.
Ja, also ich finde, dieser, also Jürgen Prochno spielt hier den perfekten, also so stellt man sich so einen Captain vor, so einen Seebären.
Erfahrenen
Soldaten. Ja, genau. Ja, und dann, am Anfang sagt er auch so, ja, fotografieren Sie nicht die Leute, wenn sie auslaufen, sondern fotografieren Sie eine einfahrende Mannschaft, denn dann haben sie Bärte. Dann sehen sie nicht so aus wie Kinder.
Kinder, ja.
Und das ist ja auch immer so, das ist ja sein Grundkonflikt, dass er sagt, okay, im Grunde verheizen wir hier noch fast Kinder für einen Krieg.
Mhm.
Und für ihn sind das ja die Nassforschen, die Querkse, so nennt er sie ja. Mhm. Und dann sagt er auch der Ingenieur, dann, wo er dann erfährt, dass er doch noch mitfahren muss, sagt er so, ja, sei froh, dass ich noch an Bord bleibe, wer weiß, wen sie dir als Ersatz geschickt hätten. Und auch so dieses, ja, lieber gehe ich alter Typ drauf, als dass er irgendwie so ein junger Soldat für verheizt wird.
Mhm.
Ja, das finde ich auch durchaus interessant. Aber bevor wir vielleicht weitergehen, würde ich noch mal ein Stück zurückgehen im Film.
Ja.
Ich möchte euch nämlich fragen, wie ihr die ganze Szene wahrgenommen habt, mit von wegen die ganze Szene um das brennende Schiff da. Mhm. Was habt ihr da so gedacht? Was habt ihr da so gefühlt?
Es ist natürlich irgendwie erstaunlich, also sie schießen ja dann auf das Schiff und dann sind die Torpedos schon abgefeuert, also man kann sie nicht zurückholen. Heute könnte man die irgendwie sprengen per Funk, aber damals war das ja noch nicht so. Und dann sieht er, dass da noch Leute auf diesem Schiff sind und der Captain ist davon gar nicht ausgegangen. Und dann hat er auch so gesagt, ja, warum hat die da niemand runtergeholt? Also er ist einfach davon ausgegangen, dass das so ein brennendes Wrack war. Und dass er hier nur so ein brennendes Wrack noch voll ins Versenkt, aber dass da nicht mal Leute drauf sind, dass sie sich schon alle gerettet haben. Weil das waren ja so Kolonnen von Schiffen. Die fuhren ja da nicht alleine, sondern das waren ja eine Gruppe von Schiffen und er hat halt erwartet, dass sie da irgendwie gerettet wurden. Und ich glaube, das ist einfach so ein unausgesprochenes Gesetz oder einfach so also damals gab es da schon Genfer Kriegsrechtskonvention oder wurde die erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt?
Ich glaube, das ist erst so ein Nach-Zweite Weltkrieg-Entwicklung, oder?
Ja, also wahrscheinlich war es einfach so, dass man nicht auf Schiffe, auf solche Wracks schießt, wenn da noch Menschen drauf sind, sondern die in Ruhe sich retten lässt. Man möchte ja, im Grunde ging es ja nicht darum, diese Menschen wirklich zu töten, sondern man wollte ja auch nur den Nachschub unterbrechen. Und da ging es ja nicht wirklich darum, dass die Matrosen da jetzt sterben. Und das war auch in dieser Dokumentation, diesem Making-of, wurde diese Szene hervorgehoben, weil es so zeigt, auch diese Schrecken des Krieges, dass man richtig da wirklich diese Leute, die im Grunde noch gerettet werden könnten, zum Tode verurteilt hat, ohne dass man das wirklich wollte. Und da gibt's von diesem Macher, dieses Making-ofs, der tritt dann irgendwie nochmal selber vor die Kamera und sagt dann halt, also er interpretiert das so, dass im Krieg jeder zum Mörder wird, obwohl er das gar nicht will. Also jeder bringt hier Menschen um, auch wenn er im Grunde nur das macht, nur das Nötigste macht und so human versucht, dort Krieg zu führen, auch so paradox es ist, und trotzdem da wirklich zum Mörder wird und das auch miterlebt.
Mhm. Finde ich ziemlich gut zusammengefasst. Also auf jeden Fall ein Instrument oder ein Mittel oder ein weiteres Mittel, diese hässliche Fratze sozusagen des Kriegs irgendwie aufzuzeigen. Bis dato siehst du ja nur sozusagen den vermeintlichen feinen Kontakt, sprich die Wasserbomben, die da über den explodieren, beziehungsweise die misslungenen Torpedoangriffe. Und dann eben diese Szene, die dann auch noch verdeutlicht, wie schwer denen das Ganze fällt, beziehungsweise wie stark der ganzen Crew das zu schaffen macht. Also auch dem Kaloi, ne? Also das ist jetzt nicht so irgendwie, dass da passiert ist und es war fertig, sondern das zieht ja ziemlich, ziemlich lange, weite Kreise noch mit sich, auch diese Szene, als er das in sein Kriegstagebuch schreibt. Und also da sieht man schon, dass das irgendwie was Gravierendes sozusagen darstellt.
Ja.
Ja, das ist für mich eine der zwei wichtigsten Antikriegsszenen, auf alle Fälle auch in dem Film.
Ja, auch dieses, wie mit dieser Ideologie da umgegangen wird. Also es gibt ja dann einen, der so, wie sagt er, weltanschaulich durchgeschult wurde, wo ich auch so Gefühl hatte, der war so ein bisschen der aufpassen sollte, dass da alles so weltanschaulich, alles in Ordnung blieb. Und dann legen sie ja dieses It's a Long Way to Tipaloma, oder? Wie hieß es, das Lied? Also im Grunde ein amerikanisches Lied. Und er sagt ja auch so, ja, können Sie irgendwie gerne an die Führung melden. Aber mir ist es jetzt im Grunde in diesem Moment egal. Und auch eine andere Szene, wo sie dann auf diesem Handelsschiff sind in Vigo und dann will der Captain von dieser Handelsschiff einen Trinkspruch ausbringen, sagt er irgendwie auf den Sieg und dann sagt er irgendwie noch auf den Führer. Und da wird er dann von diesem eigentlich hier ideologisch Gefestigten unterbrochen, als er auf den Führer trinken will. Und er so, ja, ist okay, wir sind ja nicht zu Hause, Sie wissen ja schon, was ich meine. Und also dass da irgendwie im Krieg, also wirklich im Kriegseinsatz, so dieses Ideologische, für was man ja eigentlich diese ganze Geschichte hier angefangen hat, diesen Krieg, dass das schon gar nicht mehr so die Rolle spielt und im Grunde man das irgendwie verdrängen möchte. Also diesen moralischen oder ideellen Hintergrund hinter dem, was man eigentlich gerade macht, sondern hier nur seine Aufgabe erfüllen will.
Das notwendige Übel sozusagen.
Genau. Und das ist schon, wo man sich dann auch als Zuschauer, oder ich habe mich da halt gefragt, ja, wofür kämpft man dann eigentlich noch, wenn man dieses Ganze mit Führer und Führerkult und Hitler eigentlich gar nicht so, eigentlich eher verdrängen möchte, als dass man da irgendwie dahinter steht.
Ja, wahrscheinlich schon irgendwie trotzdem noch für sein Land, ne? Aber halt nicht so.
Ja, genau.
Nicht so nach der, ja, für den Führer, sondern eher, ja, für meine Heimat oder sowas.
Ja, das würde ich schon eher sagen, aber es ist halt natürlich schon irgendwie so ein Cognitive Dissonance, eine kognitive Dissonanz. Dass man so Hitler und so, ja, das ist jetzt halt notwendig, aber man findet das irgendwie gar nicht so toll. Aber du hast schon recht, das war halt ein ganz anderes Gedankenmodell. Also im Ersten Weltkrieg noch viel stärker. Wenn man sich da, es gibt da so sehr viele Aufzeichnungen von jungen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg in den Krieg gezogen sind und die dann, was weiß Gott, erwartet haben, dass sie jetzt hier fürs Vaterland kämpfen und dann monatelang nur in diesen Gräben hockten und irgendwie nacheinander weggestorben sind. Und das ist ja auch so bei ganz vielen Kriegsfilmen so der zentrale Punkt, diese Desillusionierung, dass man hier irgendwie denkt, man zieht den Krieg und verbringt Heldentaten und im Grunde sitzt man nur ganz rum, ganz lange rum und stirbt dann irgendwann. Oder sieht halt seine Freunde sterben.
Na, ich will das mal halt kurz. Ja, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, mach du erst mal kurz.
Das finde ich halt das ziemlich gelungen an dieser ganzen Geschichte, ne? Also diese unterschiedlichen Motivationen beziehungsweise Herangehensweisen. Zum einen diese euphorisierten, vielleicht sogar da in dieser Ideologie zustimmenden Soldaten, aber auch eben die das quasi irgendwie als ihren keine Ahnung, wie wir schon gesagt haben, notwendiges Übel als ihren Job ansehen und den da einfach machen. Vielleicht sogar, das finde ich auch schön, dass das irgendwie so offen gelassen wird, auch weil sie irgendwie im Prinzip, ja, das klingt immer so verharmlosend, irgendwie vermeintlich denken, dass sie keine andere Wahl haben. Weißt du, also da bleibt dem Zuschauer beziehungsweise ja, ja klar. Das ist halt immer so eine, ja, kannst du halt so nicht, weißt du?
Ja.
Aber das ist alles so ein Konjunktiv-Ding, das lässt sich im Nachhinein immer so leicht daher sagen. Von daher finde ich das eben genau das Schöne an dieser Art der Erzählung, beziehungsweise genau an diesem Film. Ja, das gefällt mir ziemlich gut.
Ja, nochmal kurz zu der Nazi-Ideologie und den Symbolen. Das fand ich ganz interessant. Das schweift jetzt ein bisschen weiter ab in Richtung des Ersten Weltkriegs, aber ich habe ja im letzten Jahr hier die Dan Carlin-Reihe zum Ersten Weltkrieg gehört von Hardcore History. Und da hat er auch immer so gesagt, ja, das, was die Nazis da gemacht haben mit ihren ganzen Symboliken, ist eigentlich bloß das, was schon die ganze Zeit in Deutschland da war, auch zum Zeit des Ersten Weltkriegs und was das deutsche Heer schon damals auch verwendet hat mit den Totenköpfen und so, nochmal auf eine Stufe extremer zu stellen. Aber sie haben es jetzt nicht erfunden, das war schon da.
Ja, 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 also das ist also... Man vergisst das manchmal, dass dieses Nazitum nicht irgendwie, also es gibt ja so einen Spruch, ja, damals kamen die Nazis von der Venus und wir haben die Deutschen überrascht und dann sind sie nach dem Zweiten Weltkrieg wieder abgehauen. Nee, das war ja nicht so, die kamen ja aus Deutschland und das war ja alles schon so verankert und auch diese Mentalität war ja in der Bevölkerung schon drin so dass das auch fruchten konnte. Es gibt ja irgendwie diesen schönen Sketch von wegen, wo so zwei SS-Totenköpf-Soldaten so, sie fragen so, du, wir tragen die Totenköpfe. Könnte es sein, dass wir nicht die Bösen sind? Das ist ja in diesem Film auch gar nicht so hervorgehoben, weil das ja alles auch sehr weit weg ist. Also es gibt auch immer diese Radio-Rundfunkbeiträge, wo sie irgendwie Churchill schlecht reden und dann sagt der Herr Kaloy, ja, ich finde, also er kritisiert das ja und sagt, die Engländer sind ja gar nicht so schwach und Trunkenbold oder sagt irgendwie ja, also für einen Trunkenbold heizt er uns ganz schön ein und er ist halt an der Front und kriegt halt mit, dass die Engländer immer stärker werden und die Oberhand gewinnen über die Atlantikschlacht. Und dass die Leute da in Berlin zwar sicher sind und irgendwie Churchill recht schlecht reden können, aber im Grunde keine Ahnung davon haben, was da wirklich passiert.
Ja. Und der Film zeigt halt auch gerade am Ende und auch mit dem, was sie mit dem Boot da zum Teil abschießen, dass sich da auch nicht wirklich an irgendwas zum Teil gehalten wird. Also wenn sie mit dem Boot einfach mal losgehen und irgendwelche Handelsschiffe abschießen, die ja zwar klar liefern die auch kriegswichtiges Material, aber es ist ja trotzdem irgendwie was anderes als ein Kriegsschiff.
Ja. Und ja, es ist einfach ja, also einfach diese Desillusionierung und einfach die Sinnfrage, die man sich da zwangsläufig als Zuschauer stellt und wahrscheinlich sich die Leute dort, die da wirklich im Krieg waren, auch so wahrscheinlich eher so heimlich, aber doch gestellt haben müssen, für was man das eigentlich macht.
Ich finde das eigentlich ziemlich gut, diesen ersten Wachoffizier, gespielt, glaube ich, von Hubertus Bengsch, weißt du, die Stimme von Richard Gere. Der scheint ja da so immer, wie soll ich sagen, durchideologisiert oder ideologisierter zu sein und immer so ein bisschen kritisch auf diese wiederum kritisierenden Aussagen des Kaloy zu reagieren.
Ja.
Habt ihr das auch so erlebt?
Ja, ja. Also das meinte ich ja vorhin mit dem einen, der da so weltanschaulich gefestigt ist.
Aha, den meintest du.
Okay. Ja, das sagt dann wieder Herr Kaloy einmal zu ihm. Und ja, das ist natürlich schwierig. Wahrscheinlich war das auch, ich nehme an, dass das irgendwie so ein Beobachter, so jemand von der Geheimpolizei gewesen ist. Aber dadurch, dass sie halt irgendwie, dass der Herr Kaloy auch diese Erfahrung vor ihm hatte, so als Kriegsveteran natürlich Respekt abverlangte und einfach mehr wusste und einfach ein klares Weltbild hatte als dieser junge Bursche, der da irgendwie wahrscheinlich von der Napola irgendwo kam und gedacht hat, er versteht jetzt die Welt, weil er meinen Kampf gelesen hat.
Auch diese Szenen, als sie da immer zusammen essen an dem Tisch.
Ja.
Und der da so ganz piekfein mit Messer und Gabel ganz
ordentlich. Genau, er erzählt ja, er kommt irgendwie aus Mexiko, wo seine Stiefeltern eine Plantage hatten.
Ja,
irgendwie so. Und dann meinten sie, ja, ein ganz langer, ziemlich weiter weg Weg von Mexiko nach Deutschland. Also war für mich als Deutscher natürlich selbstverständlich, dass ich hierher komme, um den Krieg zu ziehen. Hm. Das ist natürlich, also für so, er hätte ja ohne Probleme diesem Krieg ausweichen können. Ja. Er hätte da irgendwie die Plantage seiner Eltern in Mexiko übernehmen können und da hätte ihn ja niemand irgendwie weggeholt. Und er ist aber trotzdem freiwillig in den Krieg gezogen. Und wahrscheinlich viele an Bord dieses Schiffes hatten keine Wahl.
Ja, genau.
Ja, was ich noch interessant finde, ist, wie unterschiedlich verschiedene Leute von der Crew auf den Werner reagieren. Und wie sich das auch mit der Zeit ändert. Also manche tun so, als wäre er gar nicht da. Manche sagen so hier, ja, was willst denn du hier bloß irgendwie rumschnüffeln und dann nur das Negative irgendwie an den Führer weiter petzen oder was willst denn du hier?
Ja, auch diese eine Szene, wo er die Leute fotografiert, während sie die Torpedos mit Vaseline einreiben und dann diesen Öllappen ins Gesicht bekommt. Wo ich auch, da hatte ich auch schon, war ich dann auf der Seite der Mannschaft, weil die machen eine harte Arbeit und bereiten hier das Schiff für den Kriegseinsatz vor. Und er schlawinzelt um die herum und macht Fotos und dann nimmt er sich auch noch raus, da Anspruch zu stellen und sagt irgendwie, ja, mach das jetzt irgendwie noch mal, aber ich muss doch mal eine andere Belichtungszeit wählen. Und dann wird halt die Mannschaft, hat dann genug und halten sie ja doch auch zusammen. Also wird der gefragt, wer das war, aber meldet sich ja dann niemand. Ja, aber ich habe auch so das Gefühl, dass der Werner dann auch sich gut einfügt am Schluss. Durchaus, also ist er dann spätestens bei Gibraltar dann Teil der Mannschaft.
Ja, ab dem Vigo-Ding habe ich irgendwie das Gefühl, dass dann nochmal eine andere, da kommt nochmal eine ganz andere Stringenz rein. Ab da ist es wirklich ein quasi finaler nochmal Spannungsboden, der dann aufgebaut wird.
Ja, es ist halt das große Finale. Das merkt man auch, dass halt, glaube ich, die letzte halbe Stunde des Filmes, wo dann erst die Durchquerung von Gibraltar stattfindet, wo sie dann ja dann wirklich am Meeresgrund liegen und diese Szene, wo sie dann diese Batterien reparieren müssen und dann irgendwie, ja, wir haben hier, was ich ein starker Zitat finde, wir haben hier Torpedos für 25.000 D-Mark das Stück in den Rohren liegen, aber wir haben kein Klingeldraht für 50 Pfennig, um die Batterien zu überbrücken. Und dann, das ist so, wo ich dann auch so richtig mitgefiebert habe, wo sie dann, okay, wir haben jetzt die Wassereinbrüche gestoppt, wir haben die Batterien überbrückt und jetzt schaufeln wir hier das Wasser raus und dann merken so, jetzt geht's los und dann schaffen sie es wirklich hochzusteigen und dann merken sie, dass die ganzen Schiffe weg sind, weil die gedacht haben, sie hätten das U-Boot versenkt. Und da ist man auch richtig, also man ist am Schluss dieser Szene richtig euphorisch und da denkt sich, ja, jetzt haben sie es geschafft, sie haben hier irgendwie gegen alle Widrigkeiten es geschafft, durch diese Meerenge zu kommen. Und dann laufen sie in diesen Hafen ein und dann kommen halt die Bomber und bomben alles platt. Und dann geht dieses U-Boot, das wirklich alles überlebt hat, Wasserbomben und Jagdflieger und alles Mögliche, und geht dann im Hafen unter, was schon
ja
wirklich eine Ironie der Geschichte ist.
Gerade noch diese Szenen rund um die Suche nach dem Draht, nach dem Stückchen Draht. Also gerade diese Szenen finde ich äußerst gelungen. Zumal noch der drohende Tod durch Ersticken da auch noch schön inszeniert wurde, weißt du, wo da irgendwie die Zeit einfach knapp wird, die sind da schon relativ lange unten, es ist nicht klar, ob man das schafft und irgendwie alle arbeiten durch, ohne Pause, sind schon so erschöpft, dass sie irgendwie nicht mehr auf den Beinen halten können und die Augen nur so zufallen, aber nichtsdestotrotz, es wird weitergearbeitet, gerade der leitende Ingenieur, der hätte eben von Bord gehen sollen und jetzt quasi in seinen Tod gezwungen oder ja quasi gezwungen wurde mit in seinen Tod sicheren Tod zu schippern, gibt da alles und wirklich irgendwie bis zur äußersten Erschöpfung und wie gesagt, der drohende Tod durch Ersticken ist halt auch schön inszenierter Todeskampf sozusagen, den sie da in dem Film drin haben. Kriegt jeder irgendwie was sind das? Sauerstoffmasken?
Das oder ist Kalilauge.
Ah, okay.
Das habe ich mir damals durchgelesen. Also das war so, ich weiß, ob es Kalium war, irgendwie auf jeden Fall so eine Chemikalie, die halt Kohlenstoffdioxid bindet und Sauerstoff freisetzt.
Verstehe.
Und das waren halt so Beatmungsmasken.
Da siehst du auch noch schön, wie der Kaloy da in den Maschinenraum irgendwie zu dem Ingenieur durchläuft und dann an den ganzen, wie gesagt, todmüden Soldaten vorbei und dann nochmal schaut, ob da jeder dieses Atemschutzgerät auch
genau,
drin hat.
Genau, also dem auch einen, und ihm dem einen dann noch die
richtig.
Das Mundstück wieder einsetzt.
Ja, schön aufpassen, ne?
Ja. Also ich finde auch diesen Captain, der halt immer optimistisch ist. Also er, seine Aufgabe ist halt auch immer so, was er so ein Captain machen muss, immer der Mannschaft Hoffnung machen. Also die Moral der Mannschaft oben halten. Weil dann auch so irgendwie, während da die Wasserbomben um ihn rumfallen, dann sagt er, wer viel schmeißt, der hat am Schluss auch nichts mehr.
Ja, genau.
Also auch immer so sagt, ja, es muss weitergehen. Das muss halt irgendwie, ich bin hier der Captain, ich muss hier als Beispiel vorangehen und darf hier nicht, muss immer einen kleinen Kopf behalten.
Die Szene da, alles, was da, wo sie unten auf dem Meeresboden liegen, finde ich einfach insgesamt die stärkste im ganzen Film für mich.
Ja.
Wo sie erst das mit der Melancholie, wo man zwar sieht, wie sie noch versuchen, irgendwie erst die Lecks zu schließen, aber irgendwie merkt man auch, dass immer mehr die Kräfte schwinden. Dann sickert bei immer mehr Leuten durch, was ja auch dann, wer sagt denn das gleich mit von wegen, er hat es gewusst. Deswegen wollte er uns vom Boot haben.
Der Ingenieur sagt es.
Der Schauspieler heißt übrigens Klaus Wennemann.
Genau, richtig.
Das finde ich schon eine starke Szene. Und dann nochmal mit dem, Herbert und dem Herr Kaloyn. Wir haben ja dann auch nochmal einen starken Dialog zusammen.
Ja.
Wo man dann wirklich die totale Resignation erstmal merkt. Und dann kommt auf einmal, wer kommt denn da? Da kommt der Maschinenmensch, ne? Der Maschinenraummensch, der sagt, Johann, ja, die Maschinen laufen wieder.
Ja.
Eben dieser Johann, der um ein Haar vom Kaloy umgebracht worden wäre, weil er eben seine Nerven verloren hat. Und der ist dann quasi der Typ, der dann bei dem es dann noch schön war, dass er eben diesen Vorfall überlebt hat.
Ja. Und dann kämpfen sie sich durch widrigste Umstände, kommen noch aus dem Loch raus, nur um dann von irgendwelchen Fliegerbomben zerschossen zu werden.
Ja. Wo dann auch wirklich diese ganzen Hauptcharaktere, die man in diesem ganzen Film kennengelernt hat, sterben bis halt auf den Leutnant Werner. Wo man wirklich die da liegen sieht. Auch den Jungen, der irgendwie da an seine französische Freundin geschrieben hat, ständig, sieht man da liegen. Also ist wirklich ganz hart.
Vor allen Dingen noch, der Kaloy steht ja da noch da und kann selber gar nicht fassen, was mit seiner Crew passiert. Da sieht man auch, dass er bis zum Ende quasi sein Kämpferherz hat, obwohl ihm selber schon Blut aus dem Mund rausläuft.
Ja, er sieht halt sein Boot untergehen. Also ich glaube, Also ist nicht egal, die Crew, aber es ist halt für einen Captain ist das ja auch immer so, ich glaube, ihm wäre es lieber gewesen, wenn er mit dem Boot untergegangen wäre. Also ihm wäre es wahrscheinlich an dieser Stelle lieber gewesen, dass sie da irgendwie auf dem Boden von Gibraltar liegen geblieben wären, anstatt jetzt hier so eher unehrenhaft oder halt tragisch an Land zu sterben.
Ja.
Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, es wurde diesem Film auch so ein bisschen vorgeworfen. Es gibt ja bei der Wikipedia immer diese Zitate aus diesen Filmlexikas. Und hier steht, wo steht's? Nee, das ist aus einer Rezension der Zeit, wahrscheinlich eine zeitgenössische Rezension, schon mal gerade. Ja, 85. Eine Trivialschnulze, deren technische Effekte aus dem Weißen Hai nun unseren Khan machten, deren Schauspielerleistung sich zu 50% in männlich harten Blick und eisernen Backenmuskeln erschöpft, wenn nicht gerade durchs Fernglas gestarrt wurde. Deren politische Qualität, sprich nicht Qualität, mich geradezu empört. Ein Kriegsfilm am Rande der Verherrlichung. Und da muss ich ganz klar widersprechen. Also Fritz Radatz, ich glaube, der ist sogar ein bekannterer irgendwas. Ich schaue mal gerade nach. Also das ist auf gar keinen Fall irgendeine Verherrlichung des Krieges.
Ja, wenn auf keinen Fall.
Also das, da wird ganz klar gezeigt, also wie schlimm Krieg ist. Und wie einfach diese, also dieses Buch von Buchheim ist ja eine Verarbeitung von seinen eigenen Erlebnissen. Und ich, also diese ganzen, also zum Beispiel hier Private Ryan, das sollten ja die meisten kennen von unseren Hörern. Das ist ja eine ganz andere Geschichte und ich würde sagen, ein Soldat James Ryan verherrlicht den Krieg viel mehr, als es das Boot tut. Weil es ein positives Ende hat. Und ich finde, ein Kriegsfilm, wenn er zeigen will, wie schlimm der Krieg ist, dann darf der am Schluss niemand mehr überleben. Weil auch wenn am Schluss nur ein Quäntchen Hoffnung übrig bleibt, dann hat ein Antikriegsfilm nicht seine Botschaft rübergebracht. Wir können ja mal vergleichen mit dem anderen Film, wo Erik am Anfang erwähnt hatte, nämlich Full Metal Jacket. Da ist es ja so, gerade die erste Hälfte, wo ich sagen, oder auch die, also beide Hälften, zeigen ja, wie sinnlos Krieg ist. Und ich weiß nicht, Patrick, hast du Full Metal Jacket schon gesehen?
Ja, klar.
Die erste Hälfte von Full Metal Jacket ist für mich eher, wie sinnlos Militär ist. Ja. Aber ja.
Ja, also es fängt ja schon an, dass selbst der Drill völlig sinnlos ist und einfach nur dazu gedacht ist, die Leute zu brechen. Und dann sind sie halt in Vietnam und sehen halt, wie schlimm der Krieg ist und dass es da wirklich Frauen, Kinder genauso hingerichtet werden wie Menschen und dass das nie irgendwie was Ehrenhaftes ist. Und ich finde, das bringt das Boot auch ziemlich gut rüber, dass man da keinen Gewinn aus irgendeiner Weise rausschöpfen kann, sondern dass da am Schluss nur Tod oder halt Wahnsinn liegen kann. Ja. Ich glaube, ein Untertitel, mit dem der Film beworben wurde, ist auch eine Reise eine Reise an den Rand der Vernunft. Und da muss ich auch sagen, der psychologische Aspekt dieses Filmes ist auch sehr hoch. Und dass da gezeigt wird oder auch dem Zuschauer, am eigenen Körper beinahe erklärt wird, wie psychisch belastend, nicht nur körperlich, sondern auch vom Geist her, wie belastend Krieg sein kann.
Und vor allem nochmal im ganz Speziellen diese U-Boot-Geschichte, ne? Also U-Boote an sich ist ja nochmal eine ganz, ganz spezielle Geschichte oder eine spezielle Art, Krieg zu betreiben, so als Soldat. Eben mit deiner Mannschaft da auf engstem Raum quasi in den sicheren Tod da reinzuschippern, weil am Anfang wird's ja auch, glaube ich, steht das da auch irgendwie, dass 41.000 von 44...
Wie war das? 30.000 von 40.000 Matrosen sind im Krieg, in diesem U-Boot-Krieg umgekommen.
Wahnsinn, also das ist schon mal eine Aussage für sich, ne?
Also ein Dreiviertel aller U-Boot-Besatzungen sind umgekommen.
Das ist schon
und ich Wort, muss sagen, wenn man sich das so mit anderen U-Boot-Filmen vergleicht, diese Enge, hat kein anderer U-Boot-Film je so gut wieder dargestellt, weil kein anderer U-Boot-Film auch diese Leistung von den Schauspielern abverlangt hat. Die saßen ja dann wirklich wochenlang im engsten Raum aufeinander und es war stickig und dann haben sie nochmal Kunstqualm reingeblasen und wurden ständig mit Wasser übergossen. Also das sieht man auch in diesem Making-of sehr gut, dass sie dann wirklich also sie konnten irgendwie, wenn sie dann für die Szene, wo sie dann irgendwie gerade von der Brücke kamen, mussten die halt klitschnass sein und dann wurden die nochmal mit dem Schwall Wasser übergossen. Und dann mussten die Schauspielern. Und ich glaube, das hat auch für die Schauspieler selber sehr viel Kraft gekostet. Also dass die wirklich da alles abverlangt haben. Und wenn man sich so andere U-Boot-Filme anschaut, gerade die Brücke, das sind bei manchen U-Boot-Filmen sind das richtige Hallen, die da aufgebaut wurden, dass es da irgendwie 20, 30 Meter im Querschnitt hat, um da schauspielern zu können. Und auch die Filmarbeit, also dass der Kameramann, der muss ja immer hinter diesen Leuten herlaufen, durch diese Luken durch.
Ja, das stelle ich mir ziemlich, ziemlich anstrengend vor.
Ja. Also das war auch eine körperlich richtige Arbeit für die Leute, die da diesen Film gemacht haben.
Ja, und vielleicht noch mal kurz zu der Kritik aus der Zeit, hattest du gesagt. Ja, also mir kommt der Film jetzt nicht sonderlich verherrlichend oder auch nicht sonderlich hier dramatisierend vor. Also für mich ist es so irgendwie, der stellt so dar, wie es halt war, wie es halt der Autor so wahrgenommen hatte, also quasi übersetzt von dem, der da das Buch geschrieben hat, halt auf den Werner. Und das, der überlässt dem Zuschauer halt viel. Der lässt dem Zuschauer halt viel Aufgabe, das selber einordnen zu müssen.
Ich glaube, es macht aber auch einen Unterschied, ob man oder welche Version des Films man sich anschaut. Also gerade im Vergleich zur Kinoversion finde ich eben diesen Director's Cut schon gelungener, weil es da eben noch ein bisschen mehr liefert, sozusagen, ohne jetzt genau zu wissen, welche Szenen das da sind, die da fehlen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich eben vor ein paar Jahren eben diese Kinofassung gesehen habe und dass das doch ein bisschen ein Unterschied ist. Also von daher müsste man sich, glaube ich, auch noch immer mal anschauen, zu welchen Versionen diese vermeintlichen Kritiken verfasst wurden, finde ich.
Also ich kann nur sagen, dass die Zeitkritik zum Kinofilm gemacht wurde.
Aha, siehst du, okay.
Weil der Director's Cut kam ja erst 1997 raus. Mhm.
Und die Kritik war von?
85.
Ah, okay. Ja, klar.
Was nochmal eine ganz andere Version ist, die ich aber persönlich nicht gesehen habe, ist ja die TV-Version. Also das Boot wurde dann nochmal in einen einmal dreiteiligen, also einen Fernsehdreiteiler geschnitten. Und dann gab es nochmal eine Serie mit 6 Teilen von je einer Stunde. Und da gibt's nochmal, da hat Herbert Grönemeyer nochmal einen größeren Teil dran gehabt, weil es dann für jede Folge nochmal ein Voice-Over gibt, wo Herbert Grönemeyer die Geschichte erzählt, also Leutnant Werner. Und ich glaube, dann ist es wahrscheinlich erstens auch so ein bisschen einfacher zu verstehen, was passiert, also wenn da jemand ständig erzählt, was passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein ganz anderes Erlebnis von diesem Film ist, wenn das erstens in 6 Teilen passiert. Und dann nochmal wesentlich mehr erzählt wird drumherum.
Ja, und wenn da wirklich so Voice-Over drüber ist, was wahrscheinlich so ein bisschen auch die Gedanken und so von Werner wahrscheinlich auch abspiegeln soll, dann ist ja da nochmal eminent viel mehr Einordnung auch schon drin.
Ja. Und so ist man halt auch so ein bisschen alleingelassen. Also so, man ist Teil dieser Mannschaft, ohne dass man da von der Metaebene rausgerissen wird.
Ja.
Zu diesem Schnitt, ich kann dir sagen, es gibt eine Szene, die ganz klar rausgeschnitten wurde in der Kinofassung. Das ist diese Szene, wo die so eine kleine Jazzband auf die Beine stellen und einer sich dann verkleidet mit Bastenrock und Orangen um den Hals und da rumtanzt. Weil diese Szene oder dieses Ereignis hätte es laut Buchheim nie auf einem deutschen U-Boot gegeben, weil da Dönitz, also der Flottenadmiral der U-Boot-Flotte, das nie so zugelassen hätte, wo ich vielleicht mir denke, ja, Dönitz war ja nicht dabei. Woher genau. will er das kontrollieren? Ich kann mir schon vorstellen, dass es das irgendwie in irgendeiner Form gab. Aber da hat Buchheim halt durchgesetzt, gegen das Produktionsteam und Petersen, dass auf jeden Fall diese Szene, wahrscheinlich noch andere, rausgeschnitten werden. Und die ist dann im Director's Cut drin gewesen. Und finde, ist auch eine wichtige Szene. Also okay, ist natürlich irgendwie lustig und haha, die tanzen da und verkleiden sich. Aber es zeigt halt auch so ein bisschen die ja, Mannschaftsleben einfach.
Richtig.
Abseits von Krieg.
Richtig.
Ja. Ich kann noch mal was zur Musik sagen.
Ja.
Was mir aufgefallen ist, dass doch ziemlich viele Sachen am Anfang vom Film etabliert wurden, die dann am Ende noch mal eine andere Bedeutung kriegen. Zum Beispiel diese französischen oder was das ist, Platten, die der Kaloin da hört, die dann am Ende nochmal so einen tragischen Unterton kriegen. Oder auch das mit dem Long Way to Tipperary, was er da am Anfang auf der Platte spielt, wo eigentlich alle erst die Augen rollen und dann, wenn sie durch Gibraltar dann durchfahren, wo sie wissen, dass sie jetzt durchkommen ohne Probleme, wo dann alle aus lauter Kehle genau dieses Lied singen.
Ja. Auch der Anfang dieser Gibraltar-Szene, wo sie dann entdeckt werden und dann werden die Leuchtgeschosse abgeworfen und sie wollen schon instinktiv tauchen und dann sagt der Kaloi, nee, nicht tauchen und steht halt auf dieser Brücke in diesem Gefechtsmodus und treibt halt wie so ein Pferd dieses U-Boot immer schneller richtig. An.
Schneller, schneller.
Und das ist schon eine beeindruckende Szene. Also gerade alle diese Brückenszenen oder Turmszenen, wo sie dann quasi auf diesem U-Boot mehr oder weniger reiten, wie auf so einem Pferd, durch die Wellen und durch den Regen. Und das ist schon beeindruckend.
Stimmt, da gibt es ja noch eine Szene, wo der Werner droht, seinen Verstand zu verlieren, eben auch auf dieser Brücke. Da hat er auch sowas kurz irgendwie, gehen die Pferde mit ihm durch. Also dann hier der Semmelrogge sagt oder ihn zur Vernunft ruft sozusagen.
Ja.
Schon ziemlich beeindruckend, ja.
Ja. Ja.
Oder auch die Brückenszene mit dem anderen Schiff. Also mit dem, wo sie dann merken, oh, das sind ja Deutsche und dann mit den Lampen irgendwas rüberblinken und zurückgeblinkt wird und dann geht der Kaloin runter, erst noch ganz ruhig und unten im Bauch wird er aber wutschnaubend.
Ja, und sagt halt, irgendwie, die haben 12 Schiffe, ein Dutzend Schiffe im Atlantik und wir laufen uns hier irgendwie über die Füße.
Ja, sieht man irgendwie, dass diese Standortbestimmung nicht ganz funktioniert und dass es irgendwie, dass diese Ketten einfach nicht so aufgebaut wurden, wie sie sind. Und stimmt, das ist auch ziemlich not amused.
Ja.
Ja, das ist auch irgendwie einer der wenigen Ausbrüche, die er hat. Da finde ich wirklich interessant, wie er sonst so immer gefasst und in der Lage bleibt. Auch wenn irgendwelche Bomben runtergehen oder auch wenn es Sturm ist, wenn wir dann immer sagt, ach, das sind doch Peanuts im Gegensatz, ihr hättet mal dazu auf dem Segelschiff sein müssen, da geht's ab.
Ja. Ich finde auch sehr beeindruckend oder sehr eindrucksvoll eine Szene. Also der Kaloi gibt dann irgendwie Fotos von seiner Heimat rum, irgendwie kommt irgendwie aus den Bergen und sieht halt Fotos mit dem Skifahren und mit dem Schnee und dann ist das U-Boot wird gerade bombardiert von Wasserbomben und der Grönemeyer, der nimmt sich dieses Foto von diesen Bergen und legt es in seine Koje und schaut einfach nur dieses Foto an und denkt, ja, also dieses, man ist irgendwie in so einer Stahlkapsel unter Meer und wird gerade bombardiert und am liebsten wäre man irgendwie auf diesen Bergen, in dieser Freiheit. Das war auch so eine beeindruckende Szene, wo man richtig mitgefühlt hat mit diesen Leuten, die da im Grunde nur noch weg wollen.
Stimmt.
Wovon wurde so ein Schiff, so ein U-Boot eigentlich angetrieben?
Diesel, haben sie ja gesagt. Das war ganz normal Diesel. Das merken wir auch, also da ziehen ja die Rauchschwaden durchs Boot und das waren da teilweise auch die Abgase von diesem Motor. Ja, heute gibt's ja auch immer noch Diesel-U-Boote, aber es gibt auch viele Atom-U-Boote. Es ist ja auch überlegen, das ist, wenn man sich so von außen anschaut, das war irgendwie 86 Meter lang. Und da haben 50 Leute reingepasst, plus, also überlegt, es war halt wirklich, wirklich eng. Und ich glaube, das vergisst man auch manchmal, dass der einfach jeder Zentimeter belegt war von irgendwas.
Ja, ist auch ehrlich gesagt schwer vorstellbar, so für jemanden, der das, wie soll ich sagen, noch nie irgendwie einen Bezug dazu hatte. Aber ich denke, die Inszenierung ist da ziemlich, ziemlich gelungen. Zum einen eben, das hatten wir vorhin schon erwähnt, mit der Verpflegung, die da wirklich überall reingestopft wird und die eine Toilette nicht mehr verwendet werden kann, weil es eben als Lagerraum sozusagen, also als Lagerraum verwendet wird. Also ich glaube, da wurde schon viel getan, um das den Menschen irgendwie zu verdeutlichen. Wie gesagt, ich hatte eben, oder du auch, Christopher, wir hatten ja das Glück, dass das sozusagen von innen zu sehen oder zumindest eine Ahnung, eine ungefähre Ahnung davon zu haben, wie eng denn tatsächlich so ein U-Boot ist. Und wenn du dir dann vorstellst, da wirklich noch mit Verpflegung und, keine Ahnung, 50 anderen Mann da, das ist schon
ja, und auch wie ohne. Das immer rumgeflogen ist, also dann teilweise wurde es ja rumgeworfen, wenn das U-Boot irgendwie bombardiert wurde. Und dann flogen halt die Kartoffeln durch die Gegend. Und das war ja dann alles auch irgendwie viel wurde einfach zerstört. Und dann hat es auch alles angefangen zu schimmeln. Und dann muss man den Schimmel da vom Brot wegschneiden. Ja. Und von den Würsten, die dann hingen, die haben angefangen zu schimmeln. Also das war ja dann irgendwie auch am Schluss alles nicht mehr appetitlich. Und da hat man trotzdem noch weiterleben müssen. Ja. Und wenn dann irgendwie die Kombüse, das ja eigentlich immer nur eine Ecke war, und wenn halt Kriegsstation war, dann musste man halt stehen lassen. Da flog halt der Topf vom Herd und das war alles irgendwie verloren. Das war halt nicht schön. Ich glaube, es wird halt wahrscheinlich viel romantisiert. Auch heute noch, der Zweite Weltkrieg. Ja, diese U-Boot-Kapitäne und das merken wir auch, wenn sie dann in Vigo sind. Also es wird halt in diesem Film diese Romantisierung des Krieges komplett außen vor gelassen. Es geht halt wirklich, wird halt gezeigt, okay, so war es wirklich und das war halt die Realität des Krieges und es gibt halt keine Heldentaten und niemand macht sich hier irgendwie bekleckert sich wirklich groß mit Ruhm, sondern es geht einfach nur ums nackte Überleben. Und das ist wirklich der Kern dieses Filmes. Und es gibt auch nichts irgendwie so, was gerade in amerikanischen Kriegsfilmen ist, okay, um jetzt mal wieder James Ryan zu bemühen, da gibt's ja dann am Schluss, okay, wir müssen hier diesen Private Ryan retten. Und dann gibt's halt die finale Schlacht und dann kommen halt die rettenden Panzer oder irgendwie die rettende Fliegergeschwader. Und da kommt halt niemand bei Boot, kommt niemand irgendwie zur Rettung des Bootes, sondern die ziehen sich da irgendwie selber aus dem Sumpf oder vom Meeresboden wieder hoch. Aber da kommt irgendwie nie die Rettung oder sie können nicht darauf hoffen, dass irgendwie zur Rettung eilt. Und das ist so auch einzigartig, weil in so den anderen Kriegsfilmen, gerade in Hollywood-Kriegsfilmen, ist halt meistens so, okay, aussichtslose Lage und dann kommt halt der Deus Ex Machina. Und hier gibt es überhaupt finde ich bemerkenswert, dass hier kein Deus Ex Machina eingesetzt wird, sondern okay, wir haben hier, okay, das müssen wir reparieren. Und wir müssen jetzt hier Draht suchen und dann finden wir halt Draht, aber das ist ja nicht so ein Deus Ex Machina, wie auf einmal kommt ein zweites U-Boot und rettet die halt.
Ja.
Das ist der überhaupt aber nicht.
Zumal der Ausgang
in der Zeit, gerade mit Booten, denke ich mal, ist es ja auch so, dass die Ozeane noch quasi unbekanntestes Gebiet waren. Ich denke mal, auf dem Land, wenn da irgendwie eine Truppe hier gestrandet ist und nicht mehr weiterkommt. Das Land ist ja aus der Luft dann schon im Zweiten Weltkrieg ziemlich auch einsehbar gewesen und man weiß auch überhaupt, wo man hin muss, um jemanden zu retten. Aber wenn da so ein Boot irgendwo untergeht und ja, man weiß ja gar nicht, wo man da was hinschicken soll. Der Atlantik ist ja groß.
Ja, und selbst
sie waren zwar in der Meerenge von Gibraltar, aber das weiß im Zweifel auch niemand, dass sie da schon dort waren.
Und selbst wenn, also die konnten ja irgendwie nicht einfach aussteigen und ein anderes Boot besteigen, sondern die mussten ja da erstmal aus dem Meeresgrund hochkommen und da konnte ja niemand rein oder raus.
Ja.
Also die waren wirklich auf sich selbst angewiesen.
Zumal auch der, muss man fairerweise sagen, der Ausgang ja gewissermaßen historisch vorgegeben war. Von daher.
Ja, ja. Ja, also das Boot war auch für Wolfgang Petersen so der Durchbruch nach Hollywood. Also man kennt ja irgendwie so Roland Emmerich, der deutsche Regisseur, der es in Hollywood geschafft hat, und Wolfgang Petersen ist halt der andere deutsche Regisseur, der es geschafft hat. Und erzählen auch immer viele Schauspieler, die dort mitgespielt haben, wenn sie dann im Nachhinein gesagt haben, okay, ja, was hast du denn so gemacht? Und er so, ja, ich habe da mitgespielt. Ach ja, und ich habe noch beim Das Boot mitgespielt. Und dann haben auch Amerika sofort, viele Leute haben den Film halt wiedererkannt. Mhm. Also hatte auch in Amerika einen großen Erfolg, war nominiert für 6 Oscars, hat aber keinen gewonnen, aber hat halt sehr viele Preise oder Nominierungen. Also selbst für einen Oscar nominiert zu sein, ist auch schon eine Aussage. Und Wolfgang Petersen hat danach andere große Filme gedreht. Wisst ihr denn, was Wolfgang Petersen noch so gemacht hat als Regisseur?
Ja, also die neueren Geschichten. Also ich habe da auf jeden Fall den Sturm in Erinnerung. Der Sturm. Troja, war das nicht auch Petersen?
Ja.
Und dann wird's aber auch schon, also wie gesagt, den Tatort oder ich glaube mehrere Tatorte.
Ja, ganz viele, Tatorte und Polizeiruf auch.
Und das war's, glaube ich. Ach so, die unendliche Geschichte natürlich.
Ja.
Und dann hört's bei mir aber, glaube ich, auch schon auf.
Ja, er hat dann, sein letzter großer Hollywood-Film war Poseidon.
Ah, okay.
Mhm. Also auch geht auch um ein Boot, aber ich glaube, das war so ein Kreuz, war so eine Art Titanic-Verschnitt.
Mhm.
Also irgendwie so ein Kreuzfahrtschiff, was von so einer großen Welle getroffen wird und dann untergeht. Und ich glaube, Bruce Willis.
Katastrophenmäßig, ne?
Genau, Bruce Willis hat da mitgespielt. Entschuldigung. Ein Film, den er fast direkt, also direkt nach Das Boot, hat er In the Line of Fire mit Harrison Ford gemacht.
Okay.
Warte, ich muss gerade nachschauen. Genau, wo sind wir denn hier? 81, Das Boot, genau. Dann hat er, 84 war er dann direkt, der nächste Film war Unendliche Geschichte. Dann 85 Enemy Mine, was ist denn das für ein Film?
Kenn ich nicht.
Jetzt nichts. Kenne wir bekannten Schauspieler. Und dann In the Line of Fire, 93. Das ist dann die zweite von Harrison Ford. Drehbuch schrieb Jeff McGuire. Genau, Clint Eastwood, John Malkovich. Nee, genau, Clint Eastwood. Clint
Eastwood.
Genau. Und dann, aber den Film solltet ihr kennen, Air Force One.
Na klar. Stimmt, das war ja auch Wolfgang Petersen. Ah, okay.
Also der Film, wo Harrison Ford den Präsidenten spielt und die Air Force One von Terroristen entführt wird.
Mhm.
Outbreak, lautlose Killer, also auch so ein Katastrophenfilm mit Dustin Hoffman, Morgan Freeman, auch von Wolfgang Petersen. Dann hast du gesagt, also dann Der Sturm 2000, Troja 2004, Poseidon 2006. Und Poseidon war so sein Down, also Das Boot war so sein Durchbruch nach Hollywood und Poseidon war so sein, das hat ihm dann das Genick gebrochen, weil das war
ein riesiger Flop.
Genau. Das war auch objektiv kein guter Film gewesen. Und ist halt wirklich auch finanziell gefloppt. Und jetzt macht er gerade, ich glaube, hat er gerade abgedreht, soll im Herbst ins Kino kommen, ein deutscher Film. Vier gegen die Bank. Ist ein Remake eines Fernsehfilms. Er hat, glaube ich, Vier gegen die Bank war mal ein Fernsehfilm, den er gemacht hat. Und den hat er jetzt geremaked sozusagen mit den üblichen Verdächtigen Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Bully Herbig und Jan-Josef Liefers in den Hauptrollen.
Wahnsinn.
Also so eine Art Gangsterkomödie. Und kommt Herbst 2016 ins Kino. Aber es ist der erste Film, den er jetzt seit 10 Jahren gemacht hat.
Okay. Man darf gespannt sein.
Ja. Ist ein bisschen wie, also Poseidon für Wolfgang Petersen ist das, was die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen für Sean Connery war. Ist ja auch der letzte Film, das fällt ihm gar nicht so auf, aber Sean Connery hat seit die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen keinen Film mehr gedreht.
Manche behaupten mit Recht.
Ja. Also wie gesagt, war eine Karriere in Harvard. Anscheinend hat er sich jetzt so ein bisschen, wahrscheinlich, es ist ja auch immer ein bisschen schwierig, so einen Endpunkt gerade für so einen Regisseur zu finden. Ja. Und ich glaube, jetzt so viel gegen die Bank ist wahrscheinlich eher so, okay, jetzt mal wieder was Kleines und Remakes und Komödie, um sich so wahrscheinlich so seine Karriere langsam ausklingen zu lassen. Der ist ja auch schon älter, Wolfgang Petersen. 41 geboren, also 61, 71, 77 Jahre.
Ja. 77 ich glaube, Jahre. Ich glaube, da gibt es ja hauptsächlich drei Wege abzutreten und die sind alle irgendwie unbefriedigend. Also entweder man haut halt zum Ende nochmal einen Kracher raus, dann ist es halt für alle dann schade, dass dann irgendwie nichts mehr kommt von so einem brillanten Kopf, wie es dann oft heißt. Oder man haut halt einen übelsten Trash raus und geht dann, weil es halt nicht mehr weitergeht. Oder man versinkt so ein bisschen im Mittelmaß und hört dann irgendwann auf. Und alles ist irgendwie so ein bisschen unbefriedigend.
Ja. Hm. Oder macht so wie Woody Allen, man macht einfach jedes Jahr einen Film, sodass es gar nicht mehr auffällt.
Stimmt. Aber alles in allem muss man doch schon sagen, dass Wolfgang Petersen doch ziemlich viel gutes Zeug gemacht hat. Also jetzt hast du ja einiges vorgelesen, das mir irgendwie auch nicht mehr so in Erinnerung war. Air Force One, Outbreak und so, das hatte ich ja komplett vergessen.
Ja.
Also alles in allem gutes Schaffen.
Er war auch Produzent bei Der 200-Jahre-Mann. Mit,
sagt mir was.
Wer hat da? Robbie Williams.
Robin Williams.
Genau, hat dort die Hauptrolle gespielt.
Ich erinnere mich.
Und halt auch ganz viele Tatorte. Also hier, also er kam halt aus dem Fernsehen. Also irgendwie, was war sein Drehbuch? Erster Tatort 1971. Ja, und er erzählt auch selber, ich habe irgendwie so ein Radiointerview mit ihm gehört, er wollte schon als Kind Regisseur werden. Also war schon irgendwie, seit er in der Grundschule war das sein erklärtes Ziel.
Cool.
Und hat es irgendwie auch stetig darauf hingearbeitet. So vom Kinoerfolg war das Boot auch von Anfang nicht so der große Durchbruch. Also es war kein Flop, aber 2 Millionen Zuschauer in Deutschland war jetzt nicht so viel. Also es war schon gut, aber es hätte natürlich besser sein können. Aber dann halt international und durch diese ganze lange Zeit, wo auch immer wieder neue Versionen rausgebracht wurden, war der Film jetzt auch quasi auf die lange Zeit gesehen ein großer Erfolg. Aber nicht so der Anfangshit, wie es andere Filme sind.
Verstehe. Ich lese gerade, alles in allem hat er es auf insgesamt 15 Oscar-Nominierungen geschafft. Das ist doch auch nicht schlecht.
Ja.
Für so einen deutschen Produzenten in Hollywood.
Ja, also halt wie Ronald Emmerich, halt der Deutsche, der es halt nach Hollywood geschafft hat. Gibt es halt noch Roland Emmerich und Til Schweiger.
Also Roland Emmerich und Wolfgang Petersen.
Genau.
Ja, aber auch noch Christoph Waltz zum Beispiel.
Ist ja kein Deutscher.
Richtig.
Ist ein Österreicher.
Das habe ich jetzt wieder nicht gewusst.
Wusstest du nicht? Nee, Christoph Waltz ist Österreicher. Und Roman Polanski Deutschen. Ist Schweizer, glaube ich, oder?
Oh, ich glaube ja.
Oder Arnie, der ist doch Deutscher, oder?
Der ist auch Österreicher, Erik. Auch Österreicher.
Es gibt ja doch ein paar Prominente, die die Deutschen vereinnahmen würden, sozusagen. Aber
nee. Hey, wenn wir zum deutschsprachigen,
ja, das dann, ist was anderes.
Also,
ja,
Arnie und der.
Du hast hier Ralf Möller noch als Hollywood-Deutscher Hollywood-Coach. Möller,
wer ist denn das?
Oder heißt er Möller? Der Muskelmann? Der Gladiator?
Ja, okay. Der bei dieser Neuauflage von der versteckten Kamera dabei war, der es auch so ganz gruselig war.
Das ist richtig gruselig, der Kerl.
das Boot, also die Modelle vom das Boot, die angefertigt wurden, die sind auch noch in anderen Filmen aufgetaucht.
Ja, richtig. Also ich weiß von einem. Gibt es da noch mehrere?
Ich glaube, es ist nur der eine. Welches? Okay. Sag mal, welches ist.
Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark.
Genau. Und zwar schon 1980, also bevor das Boot überhaupt in die Kinos kam, hat sich Steven Spielberg das 1:1-Modell, 1:1 und fernsteuerbare Modell für zwei U-Boot-Sequenzen ausgeliehen. Und ja, ich glaube, das war schon. Aber ja, also cool. Das,
hätte ich mir
das
auch gerne mal ausgeliehen.
Das Boot kommt in Indiana Jones vor. Genau, der Ingenieur Klaus Wennemann, der hat dann in einer Fernsehserie die Hauptrolle gespielt, der Fahnder, mit 91 Folgen. Also war schon, lief doch etwas länger. Und genau, da in der Fahnder kommen immer wieder Referenzen auf das Boot vor. Und dann gibt's halt immer so Referenzen im englischsprachigen, also im englischsprachigen Sprachraum wurde der Film unter dem deutschen Originaltitel gezeigt. Also lief auch in Amerika unter dem Namen Das Boot und nicht The Boat oder sowas.
Wo dann viele irgendwie gedacht haben, was für ein Stiefel?
Ja, welcher dort zur Aussprache Boot, also wie Englisch Boot, verleitet. So ist der parodistische Titel der Simpsons-Folge Das Bus zu verstehen. Außerdem leiht Marge Simpson in einer Folge einen Pornofilm mit der Bezeichnung Das Butt aus. Okay. Es gibt auch eine Parodie von Das Boot. Mit U-900 drehte 2008 der Regisseur Sven Unterwald mit Atze Schröder in der Hauptrolle eine Parodie.
Habt ihr das gesehen?
Nein.
Das klingt für mich ziemlich schmerzhaft. Also ich hatte damals das irgendwie gelesen oder irgendwie Ausschnitte gesehen, habe auch schon gedacht, okay.
Ja. Ja, stimmt, die Promo davon habe ich mitbekommen und dass es den Film gab, aber da kam es mir schon auch schon sehr schmerzhaft vor.
Es kann sein, ich glaube, ich erinnere mich, dass ich da irgendwann mal was von gelesen habe oder gesehen. Ich glaube, ich habe es mal ausschnittsweise im Fernsehen gesehen, aber so bewusst habe ich den Film nicht gesehen.
Das ist wahrscheinlich einer der ganz vielen so tollen deutschen Comedy-Filme aus den letzten Jahren. Da gab es ja ganz viel Schmarrn, zum Beispiel diesen Atze Schröder, diesen Ausbilder Schmidt-Film und solchen Murks, den es da alles gab. Mhm. Habt ihr den mal gesehen, den Ausbilder Schmidt-Film?
Nee.
Oder irgendwelche Filme mit, wie hieß denn der, dieser... Jetzt komme ich nicht auf den Namen, der auch so ein bisschen aus dem TV-Total-Umfeld ist, der immer so, Axel Stein, genau, Axel Stein, der hat auch ganz viele komische Filme.
Ja. Ja, der Film wurde auch der hat auch in USA so einen Erfolg gehabt, weil der von so Clint Eastwood und Marlon Brando so beworben wurde. Also die fand den Film so gut, dass sie da irgendwie den immer in den höchsten Tönen gelobt haben. Das Boot kannte und so eine... Genau, und deswegen hat auch Clint Eastwood dann bewusst mit Wolfgang Petersen zusammengearbeitet. Der Film Das Boot zählt mit... hier nochmal. Der Film Das Boot zählt mit 5,8 Millionen Zuschauern in Deutschland zu den 10 erfolgreichsten deutschen Filmen. In den USA liegt der Film mit einem Einspielergebnis von 11,4 Millionen US-Dollar bei 14 Millionen Dollar Produktionskosten, wenn man es unrechnet, hinter der unendlichen Geschichte an zweiter Stelle aller deutschen Filme.
Boah, das ist ja nicht schlecht.
Also die unendliche Geschichte war der erfolgreichste deutsche Film in Amerika und dann kommt gleich Das Boot. Also beides Filme von Wolfgang Petersen.
Schön.
Ja, sehr interessant. Genau, das Lied heißt It's a Long Way to Tipperary.
Ich hatte noch eine nette Trivia auf, ich glaube, es war im Wikipedia-Artikel gelesen. Und zwar hatten Bernd Eichinger und Wolfgang Petersen eine Wette abgeschlossen, in Bezug darauf, wie denn die Zuschauerzahlen ausfallen würden. Und zwar ging es irgendwie um einen Porsche 911. Und Bernd Eichinger gewann diese Wette, weil er eben die Zuschauerzahl höher und damit halt eben auch näher am wirklichen Ergebnis einschätzte als Wolfgang Petersen. Und so hat er sich einen Porsche 911 verdient. Finde ich auch ganz lustig.
Ja.
Interessant.
Ja. Ja, sonst fällt mir auch nicht mehr so viel zu das Boot ein.
Achso, diese Enigma sieht man ziemlich oft, ne? Die Verschlüsselungsmaschine.
Ja.
Das fand ich noch ziemlich spannend. Die sagenumwobene.
Die ja auch dann, also sehr essentiell für gerade für den U-Boot-Krieg war. Mhm. Dass man da die U-Boote, diese Seeblockade aufrechterhalten konnte.
Ja.
Ja. Wollt ihr noch eine Bewertung abgeben?
Ich finde die Bewertung schwierig, weil ich würde schon sagen, das ist ein richtig guter Film, auch ein wichtiger Film für die Filmgeschichte. Gerade von den praktischen Effekten, die dort mal noch so richtig ausgepackt wurden. Ich weiß, der Film kam 81 raus, war da schon Star Wars? Wann kam Episode 4?
Ja, war schon draußen, glaube ich, oder?
Star Wars.
77 oder sowas?
Ich weiß nicht. Ja, ich glaube 77 oder 74.
Wobei Episode 4 ja auch noch sehr viel auf praktische Effekte gesetzt hat.
Ja, aber es war schon so der 77, genau das recht. Was kam denn im gleichen Jahr raus? Ich schau mal Filme 1981, wo schaut man das denn am besten nach?
Das wäre interessant, ja. Weiß jetzt auch nicht.
Ich überbrücke schon mal kurz noch mit den praktischen Effekten.
Ja.
Das ist mir nämlich auch aufgefallen, weil das haben wir ja jetzt öfter bei den moderneren Filmen, so Superheldenfilmen, dass so CGI sieht zwar cool aus irgendwie, aber man merkt trotzdem irgendwie, dass es nicht perfekt ist. Man merkt, dass es CGI ist und halt nicht wirklich da ist. Das kann noch so perfekt sein, aber irgendwie gibt es halt trotzdem immer noch Abweichungen.
Ja, klar.
So, doch irgendwie so eine Art Uncanny Valley halt.
Ja, ja. Es gibt auch zahlreiche irgendwie kleinere Fehler. Ich hatte da, glaube ich, auf der, ich weiß nicht, IMDb-Trivia-Seite, irgendwo habe ich dann gelesen, dass es da zum einen, als da dieser Sturm tobte und wütete, dass man da kurzzeitig irgendwie den klaren Himmel sehen konnte. Dann gab es irgendwie was eine Szene, in der die Turbulenzen sozusagen verdeutlicht werden sollten und die Kamera an sich sozusagen ziemlich verwackelt war, aber das ein Glas auf dem Tisch mit eingeschenktem, ich weiß nicht mehr, was es war, quasi ganz ruhig oder still dastand, ohne dass die Flüssigkeit irgendwie wabberte. Weißt du, so Kleinigkeiten gibt's halt immer.
Ja, so Kleinigkeiten gibt's ja immer. Mm. Aber so was Großes wie halt, das erkennt man, dass es ein Modell ist, ist halt nie. Weil ja, außer diese so kleinen Modelle Szenen. Sehen halt irgendwie zum Teil echter aus, als wenn man CGI benutzt.
Mm. Aber außer jetzt diese U-Boot-Modellszene, als sie da die Barbie-Puppen sozusagen verwendet haben, da finde ich schon, dass man das kurzzeitig schon sieht, dass es jetzt irgendwie ein Modell ist, aber es tut dem Ganzen irgendwie kein Abbruch.
Ja, also ich habe jetzt gerade hier, die erfolgreichsten Filme 1981 waren Jäger des verlorenen Schatzes, also Indiana Jones, Tanz der Teufel, wer ist denn im Englischen Tanz der Teufel? The Evil Dead.
Indiana Jones kam in demselben Jahr raus.
Ja.
Krass.
Und auf dem dritten Platz ist dann gleich schon das Boot. Dann Escape from New York, also die Klapperschlange.
Ah, mit Russell.
Kurt Russell, gemacht von John Carpenter. Und dort wird ein Gitternetz, also auf dem Computer soll ein Gitternetz dargestellt werden. Und die haben das so gemacht, dass sie einfach Styropor mit fluoreszenter Farbe angemalt haben, das dann mit der Kamera abgefilmt haben und dann daraus ihre Gitternetz-Animation rausgemacht haben, anstatt das irgendwie am Computer wirklich zu machen. Mad Max 2 kam raus.
Ah, okay.
Road Warrior, American Werewolf, James Bond in tödlicher Mission, For Your Eyes Only.
Das war mit Roger Moore.
Ja. Time Bandits, Scanners,
sagt mir jetzt noch nichts.
Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Ach, natürlich, stimmt.
Okay. Was haben wir da noch? Was könnte man noch kennen? Lola von Rainer Werner Fassbinder. Mel Brooks, Die verrückte Geschichte der Welt. Excalibur, aber eine unbekanntere Verfilmung nehme ich an. Auf dem Highway ist die Hölle los. Das waren so die. Der Freitag, der 13. Teil 2. Okay, jetzt kommen wir schon in abstrusere Regionen.
Ja.
Aber, also, nur mal so hier die 4 erfolgreichsten Filme. Also Indiana Jones, Tanz der Teufel, Das Boot und Escape from New York. Ich würde sagen, das ist schon ein gutes Jahr gewesen. Mhm. Und ja, 2 Filme, wo das gleiche Boot mitgespielt hat.
Auch nicht schlecht, ne? Hat sich ziemlich gelohnt, diese Anfertigung dieses Modells. Naja,
also ich glaube, die mussten auch wieder Kosten reinbekommen, weil wenn man 12 Millionen über Budget ist, 12 Millionen D-Mark, ich habe mal das versucht, irgendwie inflationsbereinigt abzurechnen, aber ich glaube, ich bin auf 42 Millionen US-Dollar, also 14 Millionen US-Dollar 1981, was ungefähr 32 Millionen D-Mark entspricht, ist ungefähr 42 Millionen US-Dollar heute. Jetzt zurück in Euro, das ist wahrscheinlich furchtbar falsch. Also ungefähr 37 Millionen Euro wären das heute.
Das würde mich immer mal interessieren, wie viel der Film vergleichbar zu heute eingespielt hätte, weil das hat ja mein Explikator letztens kritisiert, dass die Verkaufszahlen der Filme ja oft nicht inflationsbereinigt sind und deswegen zu viele Filme aus den letzten Jahren so scheinbar erfolgreich sind von dem, was die eingespielt haben. Aber da wäre es mal interessant, in welcher Preiskategorie Das Boot heute so rangieren würde.
Ich weiß, genau, List of Most Expensive Movies, da ist wahrscheinlich nicht inflationsbereinigt.
Nee, ich meine jetzt nicht von den Ausgaben, sondern von den Einnahmen.
Ach so.
Von den Gewinnen.
Genau. Box Office Movies Inflation. Mal sehen, ob da Google was rausbringt. Genau. All time, genau. Adjusted for Ticket Price Inflation. Da hat Platz 1 vom Winde verweht. Mit einem angepassten Gewinn von 1,7 Milliarden US-Dollar.
Das ist ja mal ein Wort.
Hat ursprünglich 200 Millionen US-Dollar eingespielt, 1939. Platz 2 ist Star Wars mit 1,5 Milliarden US-Dollar. The Sound of Music, E.T., Titanic, Die 10 Gebote, Jaws, Dr. Chivago, Der Exorzist und Schneewittchen und die 7 Zwerge. Huh. Und auf Platz 11 kommt dann Star Wars The Force Awakens.
Ach, sieh an, das ging aber schnell.
Mit 926 Millionen US-Dollar.
Milliarden auch nicht schlecht.
Nein, okay, was haben wir da? Wo ist denn da
nicht schlecht,
das
du,
Boot? Ist es das Boot? Boot. Nee, ist nicht auf der Liste drauf. Und da sind die 200 besten. Also ist noch nicht mal unter den 200 besten Filmen.
Okay. Siehst du irgendwie Deadpool? Das würde mich mal interessieren.
Schauen wir mal kurz nach. Platz 154.
Mhm. Mit wie viel Dollar?
360 Millionen.
Wie könntest du auch immer noch, wo die letzten Avengers so gelandet sind?
Also die Seite, die wir haben, ist Box Office Mojo. Und ich glaube, das ist die verlässlichste Seite, wenn es um Box Office Zahlen geht. Okay. Kennt ihr den besten Box-Office-Gag in der Filmgeschichte? In Back to the Future, wo sie wortwörtlich das Box-Office crashen. Also man sagt ja, wenn ein Film ganz richtig schlecht war, dann ist er am Box-Office gecrashed. Also wenn er ganz wenig eingenommen hat. Und bei Back to the Future fahren sie mit dem Auto ein echtes Box-Office Kinotickets verkauft werden.
Ja.
Was meinst du jetzt hier? Ultron ist Platz 90 mit 459 Millionen US-Dollar.
Und das war 2015, 14?
Das war 2015.
15.
Avengers, da ist der Original-Avenger-Film auf Platz 29 mit 659. Was ist denn der erste vom MCU? Wahrscheinlich der Iron-Man-Film.
Nee, der erste vom MCU.
Nee, der erste, ist doch der am besten abgeschnitten hat, meine ich.
Ach so.
Nee.
Ja, ich denke mal, Iron-Man rangiert da ganz oben.
Ist wahrscheinlich der Avengers-Film. Genau, was
man da gesehen hat. Lustig wäre es natürlich, wenn es Guardians wäre.
Also Avengers Grease, Mary Poppins, Forrest Gump, ist auch interessant, wer da ganz oben ist. The Godfather, Platz 25, Jurassic World, Das kann ja nicht sein. Doch. Jurassic World.
Wahnsinn, echt.
678 Millionen.
Ist auch erst ein Jahr alt.
Ja, 2015. Noch
nicht mal.
Ja, Fantasia. Wahnsinn. The Graduate. Also der, die Reifeprüfung, oder? Ist das doch, oder?
Ja.
Mit 734. Na klar, 6 Cells. Ja. Raiders of the Lost Ark, Platz 21. The Lion King, Platz 19. Star Wars Episode 1, Platz 18. Jurassic Park, Return of the Jedi, Avatar, Ben Hur. The Empire Strikes Back. 101 Dalmatiner lief besser als The Empire Strikes Back.
Okay.
Star
hat auch irgendwie 19 Jahre länger Zeit.
Ja. Also der Avenger, der Original-Avengers-Film ist der beste aus dem MCU. Okay. Falls man es betreinigt.
Ja.
Ja, wie geht es?
Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Das Boot.
Ja, wir sind ein bisschen abgeschwoffen, aber es muss ja sein. Ja, das Boot. Würde ich sagen, ist so eine der, habe ich ja schon am Anfang gesagt, eine der Klassiker, den wir hier besprochen haben. Aber. Ja, nichts aber. Punkt.
Ja, vielleicht noch spannend zu erwähnen, dass die Synchronsprecher für die englische Version, glaube ich, so ziemlich alle
haben
von den eigentlichen deutschen Schauspielern gesprochen wurden.
Also alle Hauptrollen haben sich selber gesprochen, auf jeden Fall.
Aha. Das ist auch nicht so alltäglich.
Nee. Ist ja noch nicht mal bei, also heutzutage, dass sich deutsche Schauspieler irgendwie selber synchronisieren. Also ich glaube, Christoph Waltz macht es. Aber es gibt auch schon so Geschichten, wo dann deutsche Schauspieler Englisch gesprochen haben, aber dann von anderen deutschen Synchronsprechern synchronisiert wurden. Was auch sehr komisch ist.
Durchaus.
Ja, das ist ja komisch.
Ja.
Gibt es da noch irgendwie interessante Trivias? Hast du noch irgendwie?
Nee, ich glaube, wir haben alles abgearbeitet.
Okay.
Also ist natürlich jetzt auch bei der IMDb, was die ja als Trivia verkaufen, ist auch nicht immer.
Muss auch nicht immer stimmen.
Ja.
Zumal ich finde es doof, dass es da irgendwie sehr selten irgendwelche Quellenangaben noch gibt. Von daher kannst du da.
Ansonsten, also wenn wir jetzt keine Zahlenbewertungen machen wollen, was ja auch immer ein bisschen blöd ist.
Prädikat äußerst empfehlenswert.
Wobei ich sowieso 5 von 5 Jahrzehnten geben würde.
Ja. Jetzt ist die Frage, welche Version man sich anschauen sollte. Ich würde sagen, also ich habe ja zuerst die Kinofassung gesehen und wenn man jetzt sagt, ich möchte diesen Film sehen, aber ich möchte das möglichst schnell abarbeiten, also wenn man sagt, okay, damit ich ihn gesehen habe, schaue ich ihn mir mal an, dann reicht auch die Kinofassung, die, wie lange geht die? Ist es nicht so, dass die Kinofassung besonders kurz wäre?
Nee, gar nicht. Ich könnte jetzt nur irgendwie gefährlich schätzen.
Hast du den Wikipedia-Artikel? Also der Original-Cut, es gibt ja eine Uncut-Version.
Ja.
Die geht 4 Stunden 53 Minuten.
Wahnsinn.
Und warte, ich schaue es hier gerade nach. Verschiedene Versionen. Genau, die Kinoversion geht 149 Minuten. Also 2 Stunden 29 Minuten. Es gibt eine TV-Version, die 85 erschien, als Dreiteiler. Die ging zweimal 105, einmal 98 Minuten. Und dann gibt es eine 6-teilige Miniserie, die pro Folge 52 Minuten geht. Genau, von über 5 Stunden. Genau, 19 Director's Cut, den haben wir geschaut. Der geht 3 Stunden 28 Minuten, glaube ich.
208 Minuten.
Und dann gibt es 2004 erschien die TV-Version auf 2 DVDs. Die aktuellste Version, die rausgebracht wurde, war die 2014 wurde die TV-Version schließlich in nochmals erheblich verbesterter Qualität auf Blu-ray-Disc veröffentlicht. Im Gegensatz zur DVD-Fassung wurde die Serie nicht zu einem fortlaufenden Film zusammengefügt, sondern liegt wie ursprünglich im Fernsehen gezeigt in 6 einzelnen Folgen einschließlich Rückblenden und Vorschau vor, knapp 52 Minuten je Einzelfolge. Das ist ja auch ein guter Weg, um sich das so aufzuteilen, um irgendwie mal über eine Woche verteilt das zu schauen.
Ja, ist nicht schlecht, ja.
Gesamtlaufzeit,
ja. Am Stück ist halt schon ein bisschen, muss das man schon ein bisschen Zeit und Nerven Brocken. Und
also
ja,
habe ich heute Morgen irgendwie gemacht, aber ich bin
ja auch nicht. Hast du ein Stück angeschaut, ja?
Ja, also die Director's Cut.
Mhm.
Aber ich habe auch zwischendurch irgendwie mal Card Crawl und sowas gespielt. Ja. Und diese 6-teilige Version geht 308 Minuten. Und genau, auf der Blu-ray, das habe ich nochmal angeschaut danach, die Dokumentation über die Dreharbeiten zum Film, die Feindfahrt von U96. Geht 60 Minuten und dann gibt es noch mal eine Dokumentation, die Schlacht im Atlantik, 39 Minuten, Begleitprogramm der TV-Ausstrahlung.
Mhm, okay.
Genau, das ist die Blu-ray, die ich mir gekauft habe. Die ist auch relativ günstig, was ich nicht erwartet hätte. Die kostet irgendwie nur so, was haben die gekostet? Also die Blu-ray vom Director's Cut kostet, glaube irgendwas um die 7 € oder so.
Na, für so einen Klassiker ist es auf jeden Fall, alles ist das auf jeden Fall gut. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen.
Genau, warte. Also es gibt hier das Boot. Genau, Blu-ray. Ach nee, die DVD kostet 6,96 und die Blu-ray kostet 14,97. Aber, oder? Nee, das ist hier, genau, Special Edition. Man kann sie ja auch als UK-Import für 8,88 kaufen. Was natürlich, super Witz ist, Hitler und so, 88. Und es gibt auch die TV-Version, Boot, TV-Fassung, ungekürzte Fassung, kostet 13,97. Wenn man sich die vollen 5 Stunden geben will, kann man das gerne machen. Es gibt auch einen Referral, wie nennt man das, einen Referenzlink im Deutschen, wo ihr das dann so kaufen könnt, dass wir da ein bisschen Geld von bekommen. Für unser Amazon-Partnerprogramm-Dingsbums.
Also du meinst Affiliate-Link.
Genau, Affiliate-Link, so heißt es, danke. Ich sehe gerade, der Film ist ab 12 Jahren freigegeben.
Oh, okay.
Ja, verstehe, es kommt nicht besonders, es ist nicht besonders grausam und auch nicht besonders blutig.
Stimmt.
Aber ich weiß nicht, ob auch ein 12-Jähriger das überhaupt verstehen würde, so die ganzen Ausmaße des Films.
Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Aber danach
könnte
diese FSK-Geschichten sind ja
nicht
zumindest
schwer. Wir haben mal im Internat, da war ich in der 6. Klasse. Wie alt ist man in der 6. Klasse?
Glaubst du 12?
Ja. Da haben wir nämlich Soldat James Ryan geschaut.
Okay.
Da haben wir die besonders grausamen Szenen wurden dann sogar vorgespult. Und danach hatten wir aber noch mal eine Diskussionsrunde. Also alle, die an den Film geschaut haben, mussten dann verpflichtend noch mal in so einer Diskussionsrunde teilnehmen, wo wir den Film noch mal besprochen haben im Nachhinein.
Okay.
Ist aber auch ganz sinnvoll in dem Alter.
Ja. Und ich glaube, ich hab das doch nicht mal dann geschaut, weil ich habe die Alternative war nämlich Indiana Jones.
Na.
Und war nämlich der letzte Kreuzzug. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und da haben sie die Szene vorgespult, wo der eine Nazi schmilzt. Ja, also es war eine verrückte Zeit. wir können ja mal besprechen, was wir als nächstes anschauen.
Oh ja.
Ja.
Ich bin gespannt.
Da haben wir unseren ersten Gast. Wir werden ja ab der nächsten Folge immer 1 oder 2 Gäste dabei haben, die dann den Film mitbringen.
Ja, also ich würde sagen, vielleicht halt Leute, die sich eintragen und sagen, ja, ich würde gerne mit euch reden, dann haben die Vorzug. Aber wenn jemand nicht möchte, dann reden wir halt auch mal zu dritt.
Ja, genau. Okay. Und der nächste Film, den wir schauen wollen, ist Krull. Der mir überhaupt nichts sagt. Ich kenne den nicht.
Mir auch nicht. Habe ich auch noch nie gehört, noch nie
sagt
gesehen.
Sagt mir auch nichts. Hast du schon mal was nachgeguckt irgendwas?
Ich habe hier gerade die Wikipedia offen. Steht, Krull ist ein Fantasy-Film vom Regisseur Peter Yates. Der, glaube ich, sagt mir was. P-pum, p-pum. aber kein Film, der mir was sagt. Auf jeden Fall, okay. Krall ist ein und Filmproduzent Ron Silver aus dem Jahr 83, also 2 Jahre nach Das Boot. Die Hauptdarsteller sind Ken Marshall als Prinz Colwyn und Lisette Anthony als Prinzessin Lyssa. Eben erwähnenswert sind aus heutiger Sicht der Soundtrack von James Horner und Auftritte damals vergleichsweise unbekannter Schauspieler wie Liam Neeson oder Robbie Coltrane.
Mhm.
Ich reiß mal kurz die Handlung an. Die Welt Krull wird vom unbeschreiblichen Ungeheuer und seiner Armee, den Slayern, welche in der schwarzen Festung durch die Galaxis reisen, besetzt. Prinz Colwyn und Prinzessin Lyssa, Thronfolger zweier verfeindeter Königreiche, haben sich dazu entschlossen, die Ehe einzugehen, um ein Bündnis zu bilden, das stark genug sein würde, das Ungeheuer zu bezwingen.
Bin ich ja mal gespannt.
Ich auch.
Und wer kommt denn da dazu?
Da kommt der Max Snyder dazu.
Ja, wer ist denn das?
Der Max Snyder ist auch so ein Podcast-Faktotum. Der macht die Nerd-Emissionen oder The Insnyder. Fleißige Hörer, die ja wahrscheinlich alle unsere Hörer sind, die kennen ihn wahrscheinlich schon aus Folgen, wo wir die Apple-Keynotes nachbesprechen. Da wird es auch
ja erstmal noch rauskommen muss.
Genau, da wird es bald eine geben dazu oder schon gegeben haben werden, je nachdem, wann ihr das hört.
Gegeben haben würden sein.
Genau, Konjunktiv Futter 3. Und aus der Star Wars-Folge, die wir auf dem Kongress aufgenommen haben.
Oder auch aus so ganz tollen Sachen wie Day of the Podcast oder
genau.
Den Better Call Saul Weekly Podcast.
Genau, wo es ja, wenn ihr das jetzt live hört, am Sonntag die letzte Folge der zweiten Staffel zu geben wird vom Better Call Saul Weekly. Genau, da können wir wieder uns drüber streiten, ob das wirklich ein Klassiker der Filmgeschichte ist, wie ihr wisst. Ist ja unser einziges Kriterium, dass ein Film hier besprochen wird, dass er älter als 15 Jahre ist. Und ob das dann wirklich ein Klassiker der Filmgeschichte sein wird, das kann man ja dann immer ausdiskutieren.
Und genau. Und dann brauchen wir ja noch für den nächsten Monat dann einen Film.
Genau, das Boot ist im April, Krull ist im Mai, also brauchen wir für den Juni noch einen Filmklassiker. Oder?
Genau.
Warst du?
Ja, genau. Und da kommt ihr ins Spiel und da könnt ihr uns fleißig Empfehlungen machen über die normalen Kanäle, über Twitter, im Slack vielleicht, über die Kommentare hier im Blog. Ja. Lasst uns einfach mal eure Gedanken zuteilkommen, was ihr denn findet, was ein Klassiker der Filmgeschichte ist, den man mal besprochen haben will.
Genau. Da ist, wie ich schon gerade eben gesagt habe, einziges Kriterium älter als 15 Jahre. Also alles, was vor dem 31. Dezember 2000, genau. Alles, was vor dem 31. Dezember 2000 erschienen ist. Ich glaube, wir können jetzt sogar X-Men besprechen, oder? Den ersten X-Men-Film, theoretisch.
Ja.
Das ist doch so ein Film, der 2000 rauskam.
Ich glaube fast, ja. Vielleicht sogar noch.
Das wäre auch immer interessant.
Nee, 2000, ja.
Was ja, also der erste X-Men ist ja so ein Film, der den Grundstein für diese ganzen Comicbuch-Verfilmungen gelegt hat.
Stimmt. Ja, gut, aber jetzt ohne hier jemanden in eine bestimmte Richtung.
Nein, keine Leute beeinflussen.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Wenn
aber
ihr,
was mir gerade noch so einfällt,
ja,
es kann ja sein, dass Leute hier auf diesen Filmklassiker-Podcast stoßen und sich so überlegen, das war ja jetzt ganz cool, was ich gehört habe. Gibt es davon denn noch mehr? Und da kann ich ja sagen, ja, weil das war ja erstmal eine Rubrik in einem anderen Podcast, in unserem Hauptpodcast bei den die-kulturpessimisten.de. Und wenn ihr da mehr Filmklassiker hören wollt, da haben wir schon so, wie viel haben wir da schon besprochen? 6 oder so, ne?
Genau. Nee, das ist jetzt hier die 7. oder 6. Folge. Ich müsste mir noch mal bei der Erzählung nachschauen. Ich glaube, ich habe am Anfang des Podcasts 6 gesagt, das kann aber auch falsch sein. Wir haben nämlich schon so Filme wie Back to the Future, Täglich grüßt das Murmeltier,
Casablanca. Metropolis. Was auch so ein Kriegsfilm ist.
Ja, ein ganz anderer Kriegsfilm. Metropolis. Also wir gehen da wirklich durch die Jahre durch. Hatte auch neulich eine sehr interessante Diskussion auf Twitter, dass viele gesagt haben, dass wenn man jetzt Leute nach ihren Klassikern der Filmgeschichte fragt, dann sind das meistens Filme nach 1980. Da sind wir jetzt mit Das Boot ziemlich genau auf der Grenze, aber wir haben ja auch schon Filme vor 1980 besprochen.
Ja, genau, gerade mit Metropolis und
Casablanca. Ja,
Casablanca. Und natürlich auch in Bond hatten wir auch schon.
Genau,
welchen den Goldfinger.
Genau, Goldfinger. Und ja, wir sind da völlig offen für eure Tipps.
Genau. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Ich freue mich auf jeden Fall
auf
die nächsten Tipps.
Ja. Ja. Was war eigentlich der andere? Max Snyder hatte ja zwei Filme zur Auswahl. Was war nochmal der andere? Den kannte ich nämlich.
Müsstest du mal in Slack gucken.
Max Snyder. Wo ist er denn? Er hatte genau Krull. Und, Papa Anteportas von Loriot.
Ah, okay.
Aber er hat sich ja dann für Quell entschieden. Ich bin eigentlich ganz glücklich darüber, weil Papa Anteportas habe ich schon so oft gesehen.
Ja.
Und ich würde auch gerne mal wieder einen neuen Film sehen.
Mhm. Ja. Also, ja, hätten wir den jetzt geguckt, dann hättest du wieder rumgeningelt, dass du dich daran schon satt gesehen hast an den Film.
Ja, wobei Loriot natürlich auch wieder so eine der Ausnahmen ist.
Ja, ist halt auch schwierig, irgendwie einen Klassiker rauszusuchen, den man noch nicht oft gesehen hat.
Ach, da gibt's einige.
Mir fiel es ehrlich gesagt ziemlich schwierig, genau aus dem Grund, weil es so viele gibt und so viele bequatschenswerte, so viele gute Filmklassiker. Aber ich wurde dann in die Richtung des Boots gepointet, ich glaube von euch, weil ihr das irgendwie schon mal irgendwo zumindest mal angerissen hattet, dass es die Überlegung gab. Und ich dachte dann eigentlich, das wäre ganz cool. Und alles in allem muss ich doch sagen, dass mir das ziemlich Spaß gemacht hat, jetzt diese Besprechung.
Ja.
Des Boots, auch nochmal so aus den anderen Blickwinkeln. Und ja, fand ich äußerst, äußerst spannend.
Ja, also, ich glaube, wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt. Wenn euch das hier gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne alle unsere anderen Folgen anhören. Wenn ihr diesen Podcast hört, wird ihr wahrscheinlich schon wissen, wo wir zu finden sind. Die Standardadresse ist wie immer die-kulturpessimisten.de für alle Informationen. Wird wahrscheinlich eine eigene Internetadresse für Filmklassiker geben. Ihr könnt uns gerne auf Flatter und auf Patreon unterstützen. Auf Patreon, das ist in der letzten Zeit doch etwas mehr geworden. Wir sind jetzt bei $9 pro Monat.
Cool.
Und Flatter läuft mehr oder weniger auch ganz gut. Bin ich echt recht zufrieden damit. Sonst könnt ihr gerne immer unseren Amazon Affiliate Programm benutzen, wenn ihr bei Amazon irgendwas einkaufen wollt. Da gibt es dann auch einen Link, wo ihr dann einfach zu der Amazon Startseite geführt werdet. Aber dann so, dass wir da quasi etwas abbekommen. Sonst könnt ihr uns auch immer gerne Rezensionen auf iTunes schreiben. Das ist natürlich auch immer sehr hilfreich. Natürlich auf der einen Seite für Feedback, was wir besser machen können, was gut ist. Auf der anderen Seite hilft uns das im im iTunes-Ranking nach oben zu bringen. Und ja, könnt auch gerne Kommentare auf Twitter, Facebook oder auf unserem Blog schreiben. Und das war's von meiner Seite. Ich danke.
Wie ist denn eigentlich jetzt das Prozedere, in das Slack reinzukommen?
Ach ja, genau. Das ist immer noch so, dass man da sich, also wer nicht weiß, was es ist, Slack ist ein Chat-Programm, was es ermöglicht, eigene Chaträume, also im Grunde ist es eine Software, die darauf optimiert wurde, zu chatten. Und wir benutzen die schon quasi intern als Redaktionsplanungstool, aber wir haben das auch so eingerichtet, dass jeder unserer Hörer, der während der Sendung oder einfach so mit uns chatten möchte, da hinkommen kann. Also im Grunde ein aufgepimptes IRC. Und da ist es so, dass ihr bis jetzt noch eine DM an unseren Twitter-Account schreiben müsst mit einer E-Mail-Adresse oder uns einfach direkt per E-Mail anschreibt. Die E-Mail-Adressen stehen auch überall im Blog und überall drin. Und dann schicken wir euch einen Invite, wo ihr dann quasi dem Slack joinen könnt. Das ist auch kostenlos. Und diese Slack-Clients gibt es für den Browser und für Linux, Android, Mac Windows, also für alle Plattformen, die man sich so vorstellen kann. Ich glaube auch so Sachen wie Windows Phone und BlackBerry sind dabei. Oh, ich glaube BlackBerry jetzt nicht mehr, aber so kleinere Plattformen. Und ja, in der Zukunft soll das auch alles automatisiert werden, aber ich komme mit diesem Automatisierungs-Plugin nicht ganz so zurecht. Deswegen erstmal noch per Hand und ja, dann könnte
und man uns chatten. Und ich glaube auch irgendwie, dass es da jetzt Entwicklungen gab, dass dieses mit dem automatischen Button auch nicht mehr so einfach so zu bekommen ist, in dem Sinne, dass man dafür bezahlen muss auch.
Ja, das kann sein. Aber es ist ja nicht so kompliziert, einfach eine E-Mail-Adresse an uns zu schreiben. Und dann reagiere ich da auch, sage ich mal, innerhalb von wenigen Stunden bis Minuten, je nachdem, ob ich gerade am Computer drin drauf. Und dann seid ihr auch dabei. Ja, dann war es das für diese Folge. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke meinen Mitmoderatoren. Und
ebenso, danke.
Sag bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.